Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Bewegtbild-Banausen.
Oder die Bewegtbild-Banausen. Herzlich willkommen.
Ja, hier gibt es wieder neuen Stoff.
Ja.
Für die Seen und für eure Joggingtouren und für die LKW und Autofahrten und für eure Nachtschichten und was es noch so alles gibt.
Mhm.
Ihr kriegt hier ein bisschen Nachschub, podcast-technisch.
Ja, für die, die es nicht wissen oder neu dazugekommen sind, wir sind Guess und Lee.
Wir machen einen Podcast.
Wir machen einen Podcast.
Ja, ich weiß nicht, wie ihr hier gelandet seid, aber wir machen einen Podcast.
Ja, genau.
Ihr habt eigentlich nur Kochrezepte gesucht irgendwie für eure Suppe.
Mhm.
Und jetzt seid ihr in einem Filmpodcast gelandet.
Dumm gelaufen. Aber, wenn also so gesehen, richtig gelandet, oder?
Ja.
Weil wir sind natürlich der Beste, der einzige Filmpodcast, den ihr braucht.
Richtig, ihr habt alles richtig gemacht. Wenn ihr hier gelandet seid, habt ihr alles richtig gemacht. Und ihr habt eigentlich nach Kochrezepten gesucht, aber dann seid ihr hier hängen geblieben wie ich bei den Hühnervideos bei YouTube letzte Woche.
Würde mich interessieren, wie das, also was, nach was für Stichworten man da suchen muss, um eine Parallele zwischen irgendwelchen Rezepten und uns zu finden.
Guckst dir halt einen Trailer an von Nope. Und dann bist du irgendwann bei den Best of Chickens Videos, die so in die Kamera irgendwie Fotobombing machen und so, während einer hinten Yoga-Übung macht und so.
Okay, das ist halt die Frage, wie wir da reinpassen.
Wie wir da reinpassen?
Ja.
Wir passen überall rein. Das ist ganz einfach.
Mhm.
Das kannst du als Formel nehmen.
Okay.
Banausen passen überall rein.
Ja. Naja, ich finde, wir polarisieren da ja schon ein bisschen. Also jetzt gerade mal so im Hinblick auf irgendwelche aktuellen Hypes wie indisches Kino oder sonst was.
Ach so.
Da gibt es ja unzählige andere Podcasts, die das irgendwie übelst feiern. Und wir sind ja eher auf der anderen Seite.
Ja, das stimmt. Mal sind wir als gemeinsame Front gegen den ganzen Hype, dann ist nur einer von uns irgendwie manchmal bildet eine bestimmte Meinung, die irgendwie auch nicht so landläufig ist, dann der andere.
Ja.
Das ist ja spannend. Das sind halt unsere Meinungen. Deswegen, da gibt es halt keine Formel für. Und es ist wie mit den Losen und mit den Auftragsfällen von den Supportern. Da, man weiß nie, was man bekommt. Ja, die können von uns zerrissen werden oder halt überraschenderweise gut gefunden werden oder was auch immer. Also wir haben auch schon den einen oder anderen überrascht, indem du dann auf einmal einen Horrorfilm gefeiert hast oder indem ich dann einen Film, wo alle dachten, so den findet Guest bestimmt scheiße, dann doch gut fandest. Oder.
Naja, das stimmt wohl.
Ich habe sogar einen davon gesehen, von der Warte, wo du dich gewundert hast, dass ich den tatsächlich mochte.
Mhm.
Und ich muss echt zugeben, dass ich anscheinend mit den Uli Seidel-Filmen eine Menge anfangen kann.
Ah ja?
Weil ich habe mir jetzt Hundstage angeguckt.
Okay.
Ich muss ja auch das Poster durcharbeiten. Und du hast ja schon bei Models gesagt, hättest jetzt nicht gedacht, dass ich den so gut finde.
Mhm.
Und bei Hundstage geht es mir ähnlich. Der Typ ist irgendwie,
das hat was,
ist das ein interessanter Filmmacher. Ja. Also es ist sehr authentisch alles, es ist sehr hässlich. Weißt du? Er hält da die Kamera drauf und er hat halt eine richtig gute Art, wie er so komplette Laien vor die Kamera zieht, aber gleichzeitig so gestandener Schauspieler mit denen agieren lässt, sodass jeder von denen komplett authentisch wirkt.
Mhm.
Also die Schauspieler und die Laien. Und der zeigt halt wirklich, was so hinter den Wohnungstüren so abgeht von wirklich Durchschnittsbürgern. Und das sieht alles so echt und authentisch aus, das muss man ihm lassen. Und ich fand Hundstag auch sehr interessant, auch wenn er natürlich in manchen Momenten sehr hässlich ist. Und irgendwie, hast du ja selbst gesagt, ich habe mir deine Rezension nochmal angehört, da ist ja nicht wirklich irgendwie eine Handlung drin oder irgendwie so ein roter Faden, sondern das ist einfach nur so ein Panoptikum an seltsamen Leuten, so an Leuten, die du halt auch siehst auf der Straße, weißt du, so ja. Irgendwelche Vertreter, die ihre Alarmanlagen verkaufen und diese Durchgeknallte, die immer per Anhalter durch die Gegend fährt und das sind schon Momente, die sind extrem witzig und dann sind andere Momente, wo du denkst, Alter, jetzt wird's unangenehm, also, aber hat was, also, wir können da klingeln.
Ah ja?
Du hast ihm 7 Punkte gegeben.
Mhm.
Da bin ich auch. Also 7 für Hundstag gibt es von mir auch. Und du hast schon in deiner Rezension gesagt, ob das jetzt Poster-Content ist, darüber kann man streiten.
Ja.
Da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich mag die Filme von ihm, muss ich mal sagen.
Also, die haben was, ne?
Ja, die haben was. Seine Handschrift ist schon sehr unique.
Mhm.
Grüße nach Österreich, da haben wir auch ein paar Hörer.
Ja.
In der Schweiz auch, da waren wir in der Schweiz waren wir neulich hier. Na, weiß ja gar nicht, dass wir da in der Top 20 waren, der Film-Podcast-Charts. Ist ja schon ziemlich
ist
hoch.
Ist das so, Mensch?
Ja, also insofern grüßen wir deine Schweizer Kollegen. Da sind auch ein paar, die zuhören.
Logisch, ey. Grüße in die Heimat.
Grüße in die Heimat. Grüße auch in meine Heimat. Da haben wir bis jetzt 0% Hörer. Aber gut, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht hören
was ist da
nach.
Los? Warum?
Weiß ich nicht. Da hast du auf jeden Fall, da sind wir nicht in der Top 20.
Ist das einfach
vertreten.
Cineastisches Ödland?
Nee, die haben einfach keine Telefone, um Podcasts zu hören. Das sind ja
Meinst du?
Wir haben doch schon, du hast doch schon einen Film gesehen, so wie die Serben, weißt du, wie die Serben so von A nach B laufen mit ihrem Esel und ihrem komischen Kopfbedeckung und Schmuck.
Ja, klar. Gibt es ja auch nur so, Steine und Berglandschaften.
Da gibt es nur Steine, wie soll die denn da einen Podcast hören? So, mhm. Mit so einem Becher und einer Schnur dran oder was? Wie soll das gehen?
Das wäre schön. Ja, auf diesen Kanälen könnt ihr uns leider noch nicht hören, aber wir arbeiten dran.
Ja, wir arbeiten dran. Ansonsten auf allen gängigen Kanälen, also mittlerweile sind wir wirklich überall. Ihr könnt das bei YouTube auch, könnt ihr euch die Folgen angucken. Und wer uns supportet, bei Patreon oder Steady mal reingucken. Mhm. Da gibt es noch extra Stoff.
Ja.
Da bringen wir jeden Sonntag auch nochmal eine Sonderepisode für diejenigen, die da Bock drauf haben. Wir haben auch einen Lostopf, wo wir Filme draus rezensieren. Da kriegt ihr Tabelleneinsicht, wann welcher Film rezensiert worden ist. Und es gibt sogar ein Auftragspaket, dass diejenigen sich nicht auf den, für diejenigen, die sich nicht auf den Lostopf verlassen wollen, sondern die kriegen dann jeden Monat ihr Auftragskiller-Film von uns rezensiert.
Ja, so wie auch heute.
Ja, so wie auch heute. Heute gibt es einen von der Sorte. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei unserem Punkteraten mitzumachen. Da ist jetzt Lee wieder souverän in beiden Episoden in Führung gegangen mit einem 1-0.
Ah ja? Ja. Okay.
Und die Variante besteht auch noch, dass ihr euch da eure Rezensionen holt. Also viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Mhm. Ich meine, Redewendung richtig benutzt, oder? Ausnahmsweise.
Ja. Kann man so anwenden, ja.
Wollen wir denn hier, Laune stimmt?
Sowieso, immer.
Ja, immer. Wollen wir ans Eingemachte gehen?
Ja, können wir gerne machen. Du fängst an, ne?
Ja, genau, ich fange. Achso, was wir noch machen können, ist natürlich, wenn wir sowieso schon angesprochen haben, können wir mal erwähnen, was wir vorgestern in der Support-Episode besprochen haben. Hast du es noch auf dem Schirm?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Was war der letzte Kinofilm, den wir gesehen haben? Vielleicht kriegst du das zusammen.
Ja, das weiß ich noch. Nope.
Ja, siehste. Ja, wir haben über Nope geredet, über den neuen Jordan Peele. Also durchaus interessante Rezension, inklusive Spoiler-Kapitel.
Ja.
Und Lee hat über The Bad Guys geredet. Mhm. Wie hieß der hier? Die Gangster Gang auf Deutsch?
Ja, die Gangster Gang.
Der Animationsfilm. Und ich über Fish Tank, ein weiterer Film von der Schneiderliste. Mhm. Und die haben wir in der vorgestrigen Episode besprochen. Da nochmal schönen Gruß an alle Supporter. Und neben den Supportern haben wir auch normale Hörer. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal bedanken bei allen. Weil wir hatten letzten Monat im August, hatten wir ganz unerwartet im Hochsommer den stärksten Monat, den wir jemals hatten.
Ja.
Wir sind jetzt nicht der
ja,
Super.
Das hat wahrscheinlich viel mit dem Bash zu tun, ne? Das hatten wir letztes Jahr auch so ein bisschen, das Phänomen.
Nee, du hast da einen Denkfehler. Der Bash ist ja da gar nicht mit drin, weil der Bash wird doch separat bei YouTube hochgeladen. Das hat ja mit Podigy nichts zu tun.
Nee, das ist klar. Aber das eine beflügelt doch das andere.
Ach so, du meinst, dass da Leute irgendwie dazugekommen sind durch das Bash?
Ja, klar. Die sehen das Bash und denken sich, Alter, so planlos wie das abläuft, das könnte unter Umständen lustig sein im Podcast.
Könnte sein.
Oder aber die haben einfach erkannt, dass wir hier irgendwie Lackmus und Rorschach sind.
Ach so, Mann.
Wenn es um große Filme geht und denken sich, naja, besser ist polarisiert, als dass irgendwie, so wie alle, die einfach das feiern, was alle feiern.
Du meinst, das sind alles Leute, die gekommen sind, die RRR-Scheiße finden, ja?
Hoffentlich. Die sind mir am liebsten.
Die Segel sind gesetzt. So, ja. Nächstes Mal geht es wieder das, rapide bergab auf jeden Fall.
Ey, wer weiß, falls euch das wie uns geht, dass ihr sagt, also alle Leute, die RRR feiern, die kann man irgendwie filmisch nicht mehr ernst nehmen, dann seid ihr hier richtig.
Absolut. Aber ich finde schon geil, dass wir nach 3,5 Jahren, dass wir hier so einen Monat hinlegen, wo wir denken, so, okay, das ist der stärkste bisher überhaupt in so einem, weißt du, so im Sommer, wo du denkst, die sind alle unterwegs.
Voll random Urlaub. Auch, ja.
Richtig random und, aber krass, danke dafür auf jeden Fall. Danke fürs zahlreiche Hören.
Ja, wir freuen uns.
Mega. So, und für diejenigen, die uns nicht nur hören, sondern die uns auch supporten, haben wir in der 200. Episode als kleines Dankeschön, haben wir ganze 20 Lose gezogen, neben den 6 Losen, die wir für das Supporter-Special vor einer Woche gezogen haben. Mhm. Und diese 20 Lose werden wir dann von Zeit zu Zeit abarbeiten. Und einen von denen habe ich jetzt auch hier in der Schublade.
Okay.
Und das ist von unserem Kumpel Dulle. Der ist noch relativ frisch im Lostopf, der Film. Also 7.22, das ist im Juli, haben wir den in den Lostopf geschmissen. Da hat er den beigetragen und schon wurde er gezogen. Und er wollte wissen, ob denn die Hausreihe aus den 80er Jahren noch funktioniert heutzutage, weil er hat die auch lange nicht gesehen. Mhm. Und da hat er gesagt, schnuppert mal da rein, Banausen. Und das habe ich jetzt gemacht. Haus, Bindestrich, das Horrorhaus. Von diesem Untertitel habe ich noch nie was gehört. Das habe ich jetzt zum ersten Mal bei IMDb und Co. gesehen.
Das Horrorhaus.
Das Horrorhaus. Hast du denn als...
offensichtlich, ne?
Ja. Hast du denn von dieser, also ich habe ja diese Glanzzeit der Videotheken habe ich natürlich komplett miterlebt. Insofern habe ich diese Filmreihe natürlich gesehen und aufgesogen. Mhm. Wie sieht's bei dir aus?
Nichts. Gar nichts davon gesehen.
Haus ist komplett an dir vorbeigegangen.
Ja.
Finde ich ja witzig. Okay.
Naja, das war erst recht damals kein Genre, was mich groß interessiert hat.
Ja, klar. Aber gerade so dieses Plakat mit dieser knochigen Skeletthand, die dann so die Türklingel läutet, das ist für mich so 80s. Also da werden alte Gefühle wieder wach, als ich das Plakat gesehen habe. Und jetzt habe ich den mal aufgefrischt. Das ist auf jeden Fall ein Rewatch nach Ewigkeiten. Und es gibt 4 Teile von der Hausreihe, kann man schon mal sagen. 1992 ist der 4. und letzte Teil erschienen.
Okay.
Und der erste, von dem ich rede, ist von 1985. Und der war recht erfolgreich, deswegen haben die da so ein paar Filme nachgelegt. Mhm. Den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt.
Okay.
Und der Regisseur Steve Miner hat so durchwachsene Sachen gemacht. Von dem ist Halloween Age 20 nicht der beste Teil der Reihe. Lake Placid ist von ihm, von dem ist auch Soul Man.
Ach.
Der Blackfacing-Film, den ich hier schon irgendwie rezensiert habe.
Ja, okay.
Und das Drehbuch, Alter, ist auch katastrophaler Credit, Alter. Ethan Wiley. Und Ethan Wiley hat 3-4 Sachen in seiner Vita als Drehbuchautor. Eins davon ist ein Film von 2012 namens Elfman mit Wee Man in der Hauptrolle von Jackass.
Oh mein Gott.
Wee Man spielt die Hauptrolle. Ey, und das Cover und das Artwork, das ist so witzig. Das sieht einfach mal genauso aus wie Elf.
Okay.
Von wann ist ein Elf? Vor 2012, oder?
Ja, lange
davon. Okay, wollte gerade sagen. Also, weil das erinnert so stark daran. Das ist natürlich das gleiche Outfit, nur dass es halt ein kleinwüchsiger ist. Und
verdammt, jetzt will ich den sehen. Naja, klar, weil jetzt interessiert mich natürlich, ob die das wie Elf aufgezogen haben.
Also natürlich, ja, weiß ich nicht. Natürlich ist es ein roter Metascore, wie könnte man anders denken irgendwie. Oder ein IMDb-Bewertung, glaube ich, von 4, noch was oder 5, noch was. Oder ich glaube, ne, 4 noch was. Insofern viel Spaß mit Elfman von 2012.
Ja, das muss ja nichts heißen.
Nee, vielleicht ist es ein Meisterwerk. Wir haben ja schon von Polarisieren geredet, vielleicht bist du hier bei einer 10.
Ja, wer weiß.
Hey, das Plakat, ich dachte nur so, Alter, was für ein Rip-Off ist das denn? Wie billig ist das denn?
Ey. Ja. Okay.
Eigentlich müsstest du aus Prinzip diesen Film schon nicht sehen, ja. Aber Will Ferrell rip-offed.
Ach so, du meinst, weil das irgendwo auch ein Diss ist an Will Ferrell, ja.
Er wird ja bestohlen in diesem Moment, ja. Support ist ein Film, der Will Ferrell bestohlen hat.
Ach du, vielleicht haben die sich auch gedacht, die haben so lange gebettelt, dass er da einen zweiten Teil macht und er hat es immer kategorisch abgelehnt. Vielleicht füllen die jetzt diese Lücke.
Wie sagen manche Regisseure so schön? Das ist ein Tribut, ja. Ein Hommage.
Und vielleicht ist es auch einfach das System besser schlecht nachgemacht, als selber scheiße ausgedacht.
Vielleicht. Der Drehbuchautor in dem Szenario von Haus ist schon ziemlich wichtig, weil ursprünglich war dieser Film eigentlich als reiner Horrorfilm angesetzt.
Mhm.
Und der Drehbuchautor Ethan Wiley hat aber hier eine gewisse humoristische Note mit eingebaut, die bei den Studios und bei den ersten Screenings von den Filmleuten erstmal ein bisschen für Erstaunen gesorgt hat und so ein bisschen für, die wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen können, weil hier relativ viel Humor drin ist.
Okay.
Und der hat sich dann aber durchgesetzt. Und deswegen ist House auch kein Horrorfilm, sondern eine Horrorkomödie.
Mhm.
So vergleichbar mit Fright Night zum Beispiel aus den 80ern, die Rahmen Schwarze Nacht.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch ein Film, der so humoristische Elemente hat und Haus fällt da voll rein. Also du hast hier einige lustige Momente.
Mhm.
In die Story. William Catt spielt Roger Cobb. Und wir sehen am Anfang, was denn jetzt?
Nichts.
Hab ich wieder irgendwas durcheinander gebracht? Der spielt die noch, oder?
Ja, ist doch fein. Nein, um Gottes Willen. Ich finde nur die Namen gerade so geil mit dieser einsilbige Nachname. Das ist auch ausgerechnet bei seinem Namen und beim Rollennamen so ist.
Catt und Cobb, ja. Seine Tante hat ein Haus. Das ist das besagte Horrorhaus aus dem Titel. Und die hat sich in dem Haus erhangen. Und das wird darüber diskutiert, dass Tantchen eigentlich nicht die Person ist, die irgendwie...
Erhangen? Erhängt oder nicht?
Die hat sich aufgehängt.
Ja.
WLAN funktioniert nicht, ja? Hat sich alles aufgehängt.
Heißt das erhangen? Ich weiß es nicht.
Hat sich erhängt. Hat sich erhangen.
Das ist bei mir, das ist so einer der wenigen Fälle, wo es tatsächlich dann mit dem Schweizerdeutsch kollidiert. Das, manchmal habe ich so Probleme mit solchen Begriffen.
Man beachte, eins der wenigen Fälle, ja, wo Lee nicht weiterkommt.
Ja.
Weiß ich nicht.
Okay.
Jedenfalls, sie hat sich einen Strick genommen, okay? Ja. Sie hat einen Strick genommen, ist gestorben.
In dem Haus.
In dem Haus.
Mhm.
Und das kam den Leuten, also hier den Verwandten und so, kam das komisch vor, besonders auch natürlich.
Ach was. Es kam denen komisch vor.
Nee, es kam denen komisch vor, weil sie vom Typ halt nicht so labil war oder nicht psychisch irgendwie, hatte keine psychischen Schäden, sondern deswegen kam es denen komisch vor, weil die meinten halt so, Tantchen ist halt nicht so der Typ, der sich halt irgendwie umbringt. Deswegen ist alles sehr mysteriös. Mhm. Jedenfalls vererbt sie das Haus an Roger. Und Roger zieht dann in dieses besagte Haus und will sich dort ein bisschen isolieren, um ein Buch zu schreiben über seine Vietnam-Vergangenheit. Der ist nämlich Vietnam-Veteran. Das ist ganz wichtig für den Kontext des Films. Weil er will darin ein bisschen so seine Erinnerungen verarbeiten, hat dann auch ein Date, was wir dann sehen, und dann fängt er an, über Vietnam zu erzählen, und das Date ist so völlig raus, so, weil sie denkt so, okay, das ist, was ist denn das für ein depressiver Typ so? Also, das, also ich, ein fröhliches Date habe ich mir anders vorgestellt. Und er zieht in dieses Haus und lernt den Nachbarn kennen von ihm an. Hier haben wir den prominentesten Namen. George Wendt. Vielleicht vom Namen jetzt nicht so, dass es bei allen klingelt, aber George Wendt ist Norm von Cheers.
Ach. Mhm.
Super prominent. Ja. Das ist der, wo immer alle geschrien haben, Norm, so als er reingekommen ist. Mhm. Und der spielt hier den Nachbarn. Mhm. Dazu muss man sagen, Roger, der jetzt in das Haus zieht, ist von seiner Frau getrennt. Und der kleine Sohn ist vor Jahren im Pool ertrunken, in diesem Haus. Also in dem Haus von der Tante hinten im Garten ist ein Pool. Mhm. Der Sohn ist darin ertrunken. Die haben versucht, diesen Sohn zu finden, und der war aber verschwunden. Die Leiche des Sohns war nicht auffindbar, der Sohn ist seitdem weg.
Woher wissen die dann, dass er ertrunken ist?
Naja, die haben gesehen, wie er in den Pool gesprungen ist. Die haben gesehen, wie dieser Sohn in den Pool gesprungen ist. Der ist irgendwie, hat um Hilfe geschrien, ist dann untergetaucht, und als der, als Roger dann hinterhergesprungen ist, hat er den Sohn nicht mehr gefunden.
Ach so.
Ja.
Okay.
Sehr mysteriöses Ereignis. Und deswegen, daran ist so ein bisschen die Ehe auch gescheitert, und die Frau ist von ihm getrennt, hat mittlerweile einen neuen Partner, telefoniert aber ab und zu mit ihm. Und dann fangen mysteriöse Dinge an, sich in diesem Haus abzuspielen. Nämlich bestimmte Dämonen suchen Roger heim. Und er wird mit übersinnlichen Ereignissen konfrontiert in diesem Horrorhaus. Also unter anderem Punkt 12, wenn die Uhr dann 12 Uhr schlägt, macht er so bestimmte Türen in dem Zimmer, in dem Haus auf, und dann, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt einige Practical Effects und einige Monster und einige Dämonen, die hier dann rumspucken.
Mhm. Was ist daran jetzt, wie ist das lustig aufgezogen? Das habe ich noch nicht so ganz rausgehört.
Das ist insofern eine Horrorkomödie, dass es relativ leicht gestaltet ist. Also es ist jetzt nicht allzu blutig. Und jetzt mal als Beispiel, wo er zum ersten Mal diese Tür aufmacht und dann kommen so eine Hände raus, weißt du, so eine Skeletthände, die du auch von dem Plakat kennst.
Ja.
Das sollen übrigens Vietnam-Opfer sein, die da irgendwie aus dieser Tür reichen. Also habe ich mir in den Funfacts gelesen, das habe ich natürlich auch nicht gecheckt, dass da irgendwo Einschusslöcher in den Händen zu sehen sind. Also das war...
Okay.
Dazu muss man sagen, dass die Auflösung war wirklich wie VHS damals,
ja,
aus der Videothek. Also es ist einfach so billig konvertiert worden auf DVD. Du hast am Anfang sogar das Ufa-Logo von der Videokassette gesehen, so ganz kurz. Die haben nicht mal das Ufa-Logo richtig sauber weggeschnitten, sondern das hast du so eine hundertste Sekunde hast du kurz diesen blauen Bildschirm gesehen mit dem Ufa-Logo, bis dann irgendwie diese DVD-Produktionsfirma reinkam. Und dachte ich schon so, Alter, okay, viel Mühe habt ihr euch hier nicht gegeben. Habt da einfach nur einen Videorekorder irgendwie hochkodiert.
Meinst du, da gibt es irgendwelche neuen Fassungen, also dass die aufbereitet wurden für Fans oder so?
Also Dave hat genau die gleiche wie ich. Es gibt so eine Vierer-Hausbox, die habe ich im Regal, und ich kann mir nicht vorstellen, weil der Film ist zu klein, um daraus jetzt eine Blu-ray zu machen. Das wäre wirklich nur für Liebhaber, dass sie sich den kaufen würden, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Es gibt so bestimmte Filme da.
Ja, aber gerade bei solchen Reihen gibt es ja eine Menge Liebhaber.
Ja, eigentlich schon. Aber es gibt so Filme, die sind halt so klein, dass ich mir denke, hier werden sie wahrscheinlich nicht viel investieren für eine Digitalisierung. Ist jetzt... Den hat Scorsese wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Mhm. Weißt du?
Ja.
Und als dieses Teil da so aus dem Schrank kommt und so weiter und ihn bedroht und er sich gerade so befreit, rüstet er sich halt auf, indem er sich aus seine Vietnam-Waffen wieder zusammensucht. Er zieht sich halt so eine Armeeklamotten an, weißt du, von damals, und zieht sich halt so ein Soldatenhelm an. Und dann zieht er so ein bisschen in den Krieg, zieht so ein bisschen in den Kampf. Mhm. Und es gibt einen kleinen Erfolg in diesem Moment. Und diesen Erfolg feiert er, indem er halt so, weil es gibt einen Sprengsatz, der da gesetzt wird. Ich will jetzt auch nicht zu viel über die Szenen verraten, ich will jetzt nicht die Szene 1:1 nacherzählen, aber es gibt einen Sprengsatz, der gesetzt wird. Und als dieser Sprengsatz explodiert, rutscht er halt so aus dem Haus raus und jubelt gleichzeitig so, weißt du, dass der Plan so aufgegangen ist. Und okay, dann steht er auf seinen Knien halt in dieser Soldatenuniform und so mit dieser Kriegsbemalung irgendwie in seinem Vorgarten. Und George Wendt mit seinem Hund steht halt vor ihm, der gerade Gassi gegangen ist. Mhm. Weißt du, und guckt halt, wie der Typ so mit seiner Soldatenuniform halt direkt irgendwie vor ihm so hinrutscht auf den Knien so. Mhm. Und er denkt so, ist alles okay mit dir? Also das sind so die komödiantischen Elemente, wo du denkst, okay, das ist so, das könnte auch aus einer Komödie sein.
Okay.
Und unter anderem hast du hier auch bei den Dämonen hast du eine sehr übergewichtige junge Dame, die halt nicht mehr aussieht wie ein Mensch, sondern halt so ein bisschen Ash vs. Evil Dead, so der Style.
Mhm.
Und auch da, also du, wenn du den Film siehst, dann weißt du schon, was die komödiantischen Elemente sind. Das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeinter krasser Aura. Also du wirst dich hier nicht erschrecken. Was verwunderlich ist, wenn du siehst, wer hier hintersteckt teilweise von den Machern, denn der Produzent ist Sean S. Cunningham und den kennen wir von der Freitag der 13. Reihe.
Mhm.
Wo du ja wenig humoristische Tonalität hast. Harry Manfredini wiederum hat die Musik gemacht für Freitag der 13. Die hat auch die Musik zu Hause gemacht. Hörst du auch so ein paar Ähnlichkeiten, so dieses. Hat zwar nicht dieses Kill, das hat er nicht gemacht.
Ja.
Aber von ihm ist die Musik. Und Stunt-Koordinator Kane Hodder, der hat Jason gespielt in Freitag der 13. in einigen Teilen.
Mhm.
Also der hat ihm praktisch seinen Buddy geliehen und der ist hier der Stunt-Koordinator von House. Also viele Leute, die bei Freitag der 13. mitgewirkt haben, die waren hier bei House auch am Start.
Ja, klingt so.
Ich muss Dulle leider mitteilen, der ist nicht so gut gealtert. Ist nicht mehr ganz so geil und kultig, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte, weil ich mochte den damals sehr. Das ist natürlich auch ein Film aus meiner Kindheit, aber wenn du den heute siehst im Jahre 2022, ist das nicht mehr so geil. Besonders nachdem ich natürlich jetzt im direkten Vergleich in der Support-Episode über Tanz der Teufel 2 geredet habe, über Evil Dead, der noch früher entstanden ist oder zur ähnlichen Zeit. Und der war ja ein Knaller, der war ein Hammer. Und hier wurden die Practical Effects halt in 14 Tagen gebaut und ich würde sie mal als putzig bezeichnen.
Oh, das also ist definitiv so ein Film nicht wirklich ein gutes Attribut.
Ja, also sind schon ein, zwei Momente, die sind sehr charmant, aber das sind nicht diese Practical Effects, wo ich sage, wow, okay. Und im direkten Vergleich zu Evil Dead 2 kackt House leider ab, muss man mal an der Stelle sagen.
Mhm.
War, wie ich schon sagte, damals ein ziemlich krasser Erfolg, hat 3 Millionen gekostet und hat fast 20 Millionen eingespielt. Und deswegen gab es auch diese Fortsetzung, die ich mir dann auch mal von Zeit zu Zeit reinziehen werde, aber so mega war House nicht mehr.
Mhm.
Das ist mein Fazit.
Wie lange geht der denn?
Also so knapper anderthalb Stunde, 93 Minuten geht er.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, der funktioniert nicht mehr so gut, ist natürlich auch viel Nostalgie dabei, wo du dann halt irgendwie enttäuscht bist, weil du sagst, das sind früher irgendwie voll gefeiert und jetzt merkst du, es ist nicht so geil.
Ja, ja. Das ist schon einer der Filme, wo ich weiß, dass ich den mochte damals in den 80ern und wo ich den, aber da war ich teilweise 10, 12, als ich diese Filme gesehen habe, weißt du, und da ist das natürlich ein großer Spaß, aber jetzt so mit fast 70 ist es halt nicht mehr so geil. Wenn du dir dann anguckst, dann denkst du,
ja.
Geht besser.
Geht besser, okay. Glaubst du, ich hätte hier meinen Spaß?
Nee.
Auch nicht?
Nee. Auch nicht. Der ist halt nicht mehr so geil. Muss man an der Stelle sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendeiner jetzt diesen Film so überkrass feiert, dass er sagt, so, der ist immer noch mega, sondern der ist halt ganz spaßig so für zwischendurch, für den Horrorfilm-Snack, aber der ist halt auch wirklich, also diese Vietnam-Story, die dann eingebaut wird, da will ich auch nicht zu sehr spoilern, aber die wird dann schon mal wichtig in dem Film und die ist dann auch ein bisschen komisch. Also die ist irgendwie passt die nicht in den Plot.
Mhm.
Sehr seltsam. Aber gut. Das habe ich immer gesehen und habe mich mal selber überzeugt. Ich habe den ja selber gekauft, auch aus Nostalgiegründen, habe mir den zu Hause hingestellt, die Viererbox. Ich fürchte, dass die anderen Teile nicht besser werden, aber gut, ich lasse mich überraschen. Vielleicht der zweite oder dritte noch besser als der erste.
Unwahrscheinlich, ne?
Unwahrscheinlich. Aber der geht, also man kann ihn schon gucken.
Mhm.
Ja, ist jetzt kein totaler Ausfall. Haus. Das Horrorhaus.
Mhm.
Ende.
Na, das klingt nicht doll.
Wollen wir gucken, ob die Punkte doll klingen.
Mhm.
IMDb 6,1. Er hat einen Metascore von 44.
Oha.
Rotten Tomatoes 5,4 von 10. Rotten Tomatoes Publikum 3,2 von 5. Letterboxd 3,0 von 5. Was ist denn jetzt?
Wie du das von 5.
Das wird zu lustig, ja.
Ah, ja, klar.
Ja, ich versuche hier ein bisschen seriös durchs Programm zu führen. Entschuldigung.
Seriös.
Vielleicht haben wir
das hier, Alter.
Polite and creepy. That's a hard combo to master, but you did it.
Ja, wirklich.
Ja, gut. Wenn Melissa McCarthy zu meiner Stimme masturbieren sollte, ist das kein Kompliment.
Mhm. Mhm. Okay, von Masturbation war da übrigens nicht die Rede, aber gut.
Hat sie nicht Masturbate gesagt?
Nein, you mastered it, Alter.
Ach, you mastered it. Ah, hat schon ein bisschen genuschelt, die Dame.
Ich drück's nochmal.
Polite and creepy. That's a hard combo to master, but you did it.
Hard to master, but you did it.
Ach so.
Polite and creepy. So.
Hard to masturbate to, habe ich verstanden.
Ja.
Fuck Microsoft!
Okay. Die
Verbindung.
Wie auch immer.
Die Verbindung ist schuld.
Mhm. Oh, das ist gar nicht mehr so einfach.
Hast du eine solide Führung hier?
Ich sag 5.
Oh, nee. 6,5 noch.
6,5?
Ja. 5.
Alter, was?
Ja, ein bisschen Nostalgie ist da schon ein bisschen mit bei.
Ja, also ein bisschen Nostalgie ist gut, ey. Du hast die ganze Zeit gesagt, das ist nicht doll.
Nee, doll ist es nicht. Aber 6,5 halt.
Alter, okay. Geil.
5, krass.
Okay, steigen wir mal mit minus 1,5 ein.
Das ist stabil.
Stabil.
Vielleicht kann ich nachlegen.
Mm, ja, hast auf jeden Fall reelle Chancen beim nächsten Film.
Mhm. Weil so schwer.
Das war auch nicht doll.
Na super.
Ja, du, was soll ich machen? Ich hatte echt die Hoffnung, dass das was wird. Aber leider irgendwie nicht.
Okay.
Auch hier wieder war das so ein bisschen das Problem, dass mir jemand von diesem Film erzählt hat und tatsächlich so ein bisschen geschwärmt hat. Von wegen, das wäre total leichte, tolle Unterhaltung und macht Spaß.
Warst du böse auf denjenigen?
Ja.
Einer von denen. Das war die Freundschaftskündigung. Halbes Jahr nicht mehr melden.
Total. Oder halt auf jeden Fall für mich, klar, so Memo an mich selbst, keine Tipps mehr von dieser Person ernst nehmen.
Ja, okay, so einen habe ich auch. Wo ich denke, wenn die sagen, ey, die Serie ist so geil, dann weiß ich, da guckst du nicht rein.
Ja.
Hast du ein, zwei Mal probiert und weißt, okay, die haben einen anderen Geschmack.
Ja, eben. Muss man einfach aussortieren dann.
Mhm.
Ja, aber ich hatte eben Bock drauf, weil inhaltlich ist das eigentlich schon so ein bisschen meins. Und es ist nämlich auch eine Horrorkomödie. Aber sehr aktuell.
Okay.
Auf Netflix, leider auch von Netflix, Day Shift.
Ach, Day Shift hast du gesehen, ja. Okay.
Ja, und Alter, der passt voll ins Fahrwasser der ganzen letzten Netflix-Filme, die ich hier so besprochen habe.
Mhm.
Und das Ding ist, da hatte ich im Vorfeld schon die Sorge, dass das wieder in diese Richtung geht, à la Red Notice und Grey Man und wie sie alle heißen. Hätte mir da nicht jemand was Gutes zugesagt, hätte ich den auch wirklich weggelassen.
Hätte sie geskippt.
Ja.
Da muss ich aber sagen, mir geht's ähnlich. Also ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, das war echt ein Netflix-Film, den man sich angucken kann und der mir wohl gefallen würde. Hoffi zum Beispiel ist einer von denen, die gesagt haben, der sticht davor. Das ist nicht so ein generischer, sondern der soll wohl ganz cool sein.
Nicht generisch?
Das ist nur das, wow, was mir zugetragen ist. Ich hab
ja, ein Beleg mehr, dass ihr keine anderen Podcasts braucht.
Der war gut.
Oh Gott. Nein, also generischer wird's nicht. Das ist hier, wie gesagt, das passt voll ins Fahrwasser von den beiden anderen Filmen, okay, die ich eben genannt habe. Und
wir laden diese ganzen Typen von den anderen Podcasts auch nicht ein, weil die wirklich Ahnung haben, sondern wir laden die ein, damit wir dann noch besser dastehen.
Genau, eigentlich nur, um die zu bashen.
Genau, wir sind ja schon inkompetent, aber wenn die halt neben uns sind, sind wir halt umso kompetenter dann im direkten Vergleich. Deswegen, das ist der Grund, warum wir so viele Gäste haben.
Ja, nee, aber es scheint tatsächlich ein paar Leute zu geben, die diesem Film wirklich was abgewinnen können.
Mhm.
Und also ich kann ein paar Aspekte verstehen, aber so in der Summe, nee, echt nicht. Naja, du weißt wahrscheinlich ansatzweise, worum es geht.
Ehrlich gesagt, nur Vampire.
Ach so.
Das ist so die einzige Info. Ansonsten direkt Story und worum es da geht. Ich weiß, wer da mitmacht. Das war's.
Mhm, okay. Also am Anfang wird etabliert, dass wir uns in einer sehr sonnigen Gegend befinden. Ich glaube, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Wir sind,
Aqua Dulce.
San Fernando Valley sind wir. Ja, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht so weit weg.
Nee, weit weg ist nicht.
Ja, aber eben super sonnig und wir sehen Jamie Foxx, der hier Bud Jablonski spielt.
Mhm.
Der fährt mit seinem Pickup-Truck da die Straße lang und wir hören California Love und das ist alles eigentlich auf gute Laune, Sonne und alles chillig gemacht und er ist sehr offensichtlich jemand, der Pools reinigt, weil das steht schon auch auf dem Truck drauf und dann kommt er in dem Haus an, wo er wohl diesen Pool reinigen soll und dann fischt er da auch so ein paar Sachen aus dem Pool,
mhm,
und es sieht erstmal alles nach heiler Welt aus und dann guckt er sich um und er hat so seinen Overall, den hat er so runtergekrempelt und dann zieht er den hoch und dann sehen wir schon, okay, der hat so einen Waffengurt um. Und dann marschiert er ins Haus rein mit seiner Duffelbag und packt dann da erstmal eine Shotgun aus und zieht sich eine Maske über und läuft dann da langsam mit der Waffe im Anschlag durchs Haus. Und plötzlich steht so eine alte Oma vor ihm, die einen total harmlosen Eindruck macht und fragt so, who are you? und er ballert einfach drauf los. Was? So, schießt die Oma über den Haufen. Mhm. Ja. Die ist allerdings nicht tot, sondern die ist ein Vampir. Und die macht ihn dann erstmal ordentlich frisch. Und dann gibt's, das ist eben die Eröffnungssequenz, dann gibt's erstmal echt so ein größeres Action-Set-Piece, wo hier Jamie Foxx sich mit einer alten Oma durch die Gegend prügelt.
Okay, klingt erstmal ganz spaßig.
Ja, ist auch ein netter Einstieg auf jeden Fall. Und auch hier sieht man schon so, was Kampfchoreo angeht, dass da auf jeden Fall Leute am Werk waren, die da sehr affin sind, weil die Action ist tatsächlich jetzt nicht das Generische. Es ist zwar schon auch ein bisschen redundant, also weil der hat hier ganz viel mit diesen so es gibt so eine Art Schlangenvampir oder es sind halt, also es gibt hier eh verschiedene Vampirsorten, aber gibt eben eine Sorte, das sind, die werden alle von so, ja, wie heißen die, Kontorsionsmenschen, die sich so krass verbiegen können, weißt du, so Schlangenmenschen.
Ja, das erste Wort habe ich noch nie gehört in meinem Leben.
Nicht?
Kortisonsmenschen?
Du bist auch Kortison, Alter. Kontorsion. Contorsion. Das, wenn ich so verdrehst.
Kontorsion?
Ja.
Nie gehört. Okay. Echt? Also nicht mal im Englischen. Contorsion.
Wirklich?
Nee, nie gehört. Krass. Okay.
Gab früher also, sogar einen Adidas-Schuh mit so einem Tennisschuh, der dieses Contorsion-System hatte, weil das eben nicht verdreht wird.
Sind.
Okay. Nee, eben nicht. Also der hatte unten so einen Strang drin, damit du da nicht umknickst und so. Wie auch immer. Diese Menschen, die sich halt übelst verbiegen können.
Also
so.
Schlangenmenschen,
und,
klar, sagt man ja, natürlich was.
Eben, und die Oma geht dann halt auch schon so ab. Und davon gibt es dann im weiteren Verlauf noch eine Menge mehr. Und das sind halt auch wirklich alles Leute von Cirque du Soleil und Co. Also da haben die sich schon entsprechend ausgestattet.
Haben sie die Stuntcrew von Mad Max geholt.
Ja. Und da erkennt man eben schon die große Liebe offenbar der Stuntleute oder der Regie, was das Thema angeht. Ja, und nachdem das Ding vorbei ist, etablieren die halt weiter, was hier Phase ist. Und es gibt eben, also wir befinden uns hier in einer heutigen Realität, wo es aber sehr selbstverständlich auch Vampire gibt. Und Buds Job ist es, Vampire zu jagen, weil er zieht den dann, wenn er die gekillt hat, Kopf abgehackt oder sonst was, zieht er den in die Zähne, packt die ein und die verhökert er dann. Mhm. Und es gibt hier auch so eine Art Gewerkschaft, also die heißt auch Union, wo er früher auch gearbeitet hat, als Vampirjäger. Die haben ihn aber rausgeschmissen, weil er sich immer wieder gegen die Regeln verhalten hat. Und deswegen ist er nicht mehr in dem Verein und muss jetzt die Zähne, die er dann eben holt von den Vampiren, halt bei irgendeinem Pfandleiher, der so Vampirzähne aufkauft, muss er die da loswerden und kriegt dann natürlich weniger. Und der Typ wird von Peter Stormare gespielt. Da geht er dann nämlich auch gleich hin und verhökert die Zähne von der Oma.
Okay.
Jetzt ist das Problem, dass die Oma ist oder war verwandt mit der Antagonistin dieses Films. Das war nämlich deren Tochter. Mhm. Und deswegen will jetzt natürlich die Antagonistin Rache. Die will rausfinden, wer hat meine Tochter getötet und sucht dann denjenigen. Und dann wird der Vampirjäger natürlich zum Gejagten. Und jetzt erschwerend hinzu kommt, ist deswegen also zum Thema generisch, ne, weil natürlich hat Bud eine Ex-Frau mit einer dazugehörigen Tochter, für die er alles tut. Und da gibt's dann natürlich auch am Anfang eine Sequenz, wo er mit der Tochter unterwegs ist. Die gibt ihm dann so einen Aufkleber mit einem Foto von ihr drauf, dass er sich auch aufs Lenkrad klebt und so und heile Welt und juhu, meine Tochter ist mein Ein und Alles.
Kein Bunny diesmal.
Jetzt offeriert ihm seine Frau, dass sie wegziehen will. Die will irgendwie nach Florida ziehen und dann sagt er so, hey, das kannst du nicht bringen, kannst ja meine Tochter nicht nehmen und. Und sie so, ja, aber hey, das funktioniert so alles nicht und du bezahlst deinen Unterhalt nicht und das geht so alles nicht. Und dann sagt er, okay, gib mir noch eine Woche. Und sie so, hey, ich brauche halt, weil die Kleine braucht dann irgendwie auch eine Zahnspange und weiß nicht was und Tuition für die Schule und so und wir brauchen $5,000. Und er so, okay, gib mir eine Woche, dann hast du das Geld. So, jetzt ist er also Mörder in Zugzwang, dieses Geld aufzutreiben, damit seine Tochter nicht an die andere Küste zieht. Also muss er da halt gucken, wie er möglichst schnell möglichst viele Vampire über den Haufen schießen kann oder um die Ecke bringen kann. Und deswegen landet der auch früher oder später wieder bei dieser Union. Und da kommt dann die andere männliche Hauptrolle zum Einsatz, weil einer der Angestellten bei der Union, der aber erstmal nur für die ganzen bürokratischen Abläufe zuständig ist, das ist die Figur von Dave Franco. Der spielt hier Juhu. Seth. Ja. Kann ich mir vorstellen. Und ich habe mir in letzter Zeit tatsächlich ein paar Sachen mit dem angeguckt. Da kommen wir dann auch in den nächsten Episoden nochmal drauf. Mhm.
Siehst du, das kommt natürlich dazu, wenn ich den in so einem Cast sehe, dass mich das nicht, jetzt nicht allzu sehr zeigt.
Hey, und ganz ehrlich, ich bin bei dir, ne? Also für mich war Dave Franco noch nie der größte Schauspieler. Es gibt Komödien, in denen komme ich mit dem gut klar.
Das ist eben, ja. Du akzeptierst den dann mehr oder weniger.
Weil er halt, also so diesen Lutscher, den kann der eigentlich schon ganz gut, finde ich. So ein bisschen so ein Opfertyp, der sich maßlos selbst überschätzt, das kann der eigentlich ganz gut. Hier ist er jetzt halt voll Opfer. So, der hat total Angst, wenn dann irgendwie Action losbricht und der ist halt so ein Bürohengst. Mhm. Und der wird dann aber vom Chef, weil dann eben Bud wieder bei dieser Union mitmachen möchte, kriegt Bud vom Chef Seth aufgedrückt. Er sagt hier, du musst immer mit dabei sein, wenn der jetzt unterwegs ist, weil du musst darauf achten, ob der jetzt irgendwie wieder gegen irgendein Reglement verstößt und musst es dann notieren, damit wir den halt so dran kriegen, weil der Chef hat halt keinen Bock auf Bud. Mhm. Und Bud will aber unbedingt damit machen, damit er eben an die wertvollen Vampire rankommt. Ja. Also hast du dann wieder dieses ungleiche Paar, so das Opfer in Form von Seth / Dave Franco und eben den krassen Motherfucker in Form von Bud. Mhm. Also Jamie Foxx, der dann hier die Vampire frisch macht. Da gesellt sich dann auch noch die Figur von Natasha Leobardiso dazu. Die spielt hier Heather. Die kenne ich zumindest aus Ganz Akimbo. Aber ich glaube, die war auch in dieser Netflix-Serie The Society, hatte die eine durchgehende Hauptrolle und deswegen ist die hier wahrscheinlich dabei. Mhm. Ja, und die Antagonistin Audrey San Fernando, die wird von Carla Sousa gespielt. Die mag ich zum Beispiel in einem Comedy-Kontext. Also bei Home Economics ist sie ja auch im Hauptcast. Da mag ich sie total gerne. Fand sie da tatsächlich auch schon vereinzelt drüber.
Home Economics, ist die neu?
Zwei Staffeln gibt es davon.
Okay. Auch noch nie was von gehört.
Also ein bisschen Modern Family-Konzept, aber ist, glaube ich, auch tatsächlich von ABC. Wie auch immer. Die Dame ist, glaube ich, den meisten bekannt geworden, weil sie in How to Get Away with Murder eine größere Rolle gespielt hat. So, die ist Mexikanerin und ja, natürlich deswegen, nicht deswegen hier besetzt, aber Netflix gibt sich ja schon Mühe, dann den, jetzt gerade aktuell den Cast immer möglichst divers zu gestalten und deswegen haben wir halt hier die Figur von Heather hat definitiv asiatische Einschläge und dann haben wir eben hier eine Mexikanerin und...
Damit sich ja keiner beschwert.
Sind alle dabei. So, und ihr Handlanger, Klaus, wird von Oliver Masucci gespielt. Haben wir also auch noch deutsche Beteiligung.
Okay.
Einer der Hotshots bei dieser Union, der so der Veteran ist, der krasseste Motherfucker von allen, der wird unnötigerweise von Snoop gespielt.
Ah ja, stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Der ist ja auch auf dem Plakat.
Und ich meine, ich war schon immer dagegen, Snoop größere Rollen zu geben, weil das immer mit Fremdschämen verbunden ist. Mhm. Und hier, ja, schwierig, Alter.
Ich fand ihn nur in Starsky & Hutch, fand ich ihn ganz gut
besetzt. Witzig, wollte ich auch gerade sagen. Das war noch eine Rolle, mit der ich leben konnte.
Ja, da hat er gut gepasst.
Ja.
Wie hieß der nochmal, Mann?
Wie er hieß? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass er im Rollstuhl war bei Starsky & Hutch.
Dieser Informant, ey, Mann, der war voll bekannt. Der ist halt der aus der Serie auch da. Der sieht halt genauso aus, der aus der Serie, der Informant.
Ach so, den gab es in der Serie auch?
Ja, wirklich? Den gab es in der Serie auch. Der wurde von einem ganz bekannten Schauspieler gespielt, also den du definitiv auch schon mal gesehen hast, diesen Gavas, Anthony Gavas oder wie der hieß. Kennst du definitiv aus, yeah, aus so Black Cinema.
Okay.
Und der hat ihn in einer Serie gespielt und das fand ich schon ganz cool besetzt damals.
Hey, du hast dann hier von Snoop auch ganz am Ende, also er hat so die letzte Line im Film und das ist definitiv eine Lost Boys-Referenz.
Okay.
Das gibt sowieso die ein oder andere Lost Boys-Referenz, finde ich.
Ist schon krass, dass wir den noch nicht hatten, oder?
Stimmt eigentlich. Cool, ja, Film, den müsste ich eigentlich auch mal wieder gucken, stimmt. Ja, das ist wirklich auch verdammt lange her. Ey.
Da wäre ich am Start, vielleicht... Erbarmt sich ein Auftragssupporter, den wollen wir uns gerne nochmal angucken.
Ja.
Rufen wir mal auf, soll ich mal was reinschmeißen, was wir wirklich gucken wollen.
Ja, genau. So, die Frau von Bud, also Ex-Frau, Jocelyn Jablonski, warum auch immer die einen polnischen Nachnamen haben, das erklärt sich auch überhaupt nicht, aber egal. Die wird von Megan Good gespielt, die auch, obwohl sie hier wirklich mit 3 Kilo Make-up durch die Gegend läuft, natürlich schon immer noch verflucht gut aussieht. Aber ist also tatsächlich mein Highlight des Films, und das ist leider nur eine kurze Passage, sind zwei Schauspieler, die hier auch so krasse Vampirjäger spielen, die aber nicht mit der Union unterwegs sind. Sondern okay, die machen schon lange so ihr Ding und sind aber halt so als Tag-Team super krass unterwegs. da gibt es eben eine Passage, wo sich dann Bud und Seth mit den beiden zusammentun und dann wird in einem Haus werden dann sehr viele Vampire frisch gemacht, aber das ist eine Actionsequenz, die wirklich Spaß macht. Aber eben tatsächlich, weil hier die beiden zum Einsatz kommen, dass die werden Nazarian Brothers genannt, also die heißen Mike und Darren Nazarian, und werden von Steve Howey und Scott Adkins gespielt. Steve Howey kennen wir ja aus...
Ja, ja klar, aus Shameless.
Shameless, genau. Und Scott Adkins kennst du auch. Der hat auch also Actionfilme sowieso, bei Grimsby hat der noch mitgespielt, Expendables 2 und so.
Ja, ich kenne ihn als Actiondarsteller, auf jeden Fall.
Und die beiden, also weil das ist wirklich schön choreografiert, weil die sich dann auch immer so im Wechsel ne, die Waffen zuwerfen, anreichen und so. Und also zum Teil wirklich innovative Sachen, wo er dann, der eine Baller durch die Gegend sagt dann so, okay, I'm out. Und dann hält der andere, schlägt dann irgendwie mit dem Magazin auf den einen Vampir ein und der andere kommt dann mit der Waffe, haut mit drauf, dass das Magazin in der Waffe landet und so, weißt du, also solche Moves.
Okay.
Und da ist wirklich viel, also es gibt echt innovative Kills. Auch wenn die das eben so ein bisschen... Naja, fast schon zu oft bedienen, dass jemand auf ihn zuspringt und er mit seiner Shotgun den halt dann einfach in der Luft, aus der Luft holt und derjenige sich dann halt in der Vorwärtsbewegung plötzlich halt rückwärts um die eigene Achse dreht und deswegen meine ich, also hier kommen wirklich viel akrobatische Dinge zum Einsatz und halt enorm viel Wirework, die man leider auch, also sieht man einfach viel zu oft, ich finde, das ist nicht immer optimal gelöst, aber trotzdem natürlich sind diese Actionsequenzen schon das, was irgendwie Spaß machen. Aber das trotzdem halt wieder in der Kombination mit Charakteren, die dir nicht egaler sein könnten. Und das vor allem auch so, dass das zum Teil wirklich fragst du dich so, ey, was soll denn das? Weil sobald die Vampir sind, sind die alle die krassesten Martial Artists. So, wo ich mir denke, okay, so, also Seth wird dann am gewissen Punkt auch zum Vampir. Und der war halt die ganze Zeit immer dieses Opfer und plötzlich geht er halt ab. Also wie Donnie Yen. Weißt du, wo ich mir denke, so, hä? Warum? Also wo soll das jetzt bitte herkommen? So, das wird zu keinem Zeitpunkt erklärt, warum jeder Vampir plötzlich der krasseste Kampfkünstler ist. Und das ist irgendwie weird. Und das ist halt klar, also sonst hättest du halt nicht diese Actionsequenzen, aber...
Macht nicht wirklich Sinn.
Nee, also was so Rollenentwicklung und so angeht, klar könnte man jetzt auch sagen, da ist drauf geschissen, weil das ist sowieso irgendwie so eine Hirnaus-Unterhaltung. Aber ich habe hier die gleichen Kritikpunkte wie eben bei Greyman und Co. Die schaffen es nicht, Charaktere, selbst, also weißt du, ich bin ja wirklich offen für platte Unterhaltung. Ich brauche das nicht anspruchsvoll.
Ich weiß.
Hey, aber hier, ich weiß nicht, die schaffen es irgendwie, das so aufzuziehen, dass einem das alles völlig egal ist.
Okay.
Also da hätte ich mir sofort lieber nochmal Dead Heat angeguckt.
Also ist so ein Film, den man beim Bügeln nebenbei laufen lassen kann und nicht viel verpasst.
Wirklich, weil du dann eh nur in den Action-Momenten hinguckst so und dann, ja. Also das ist wieder mal ein guter Beleg dafür, dass die Filme produzieren.
Eine Generation.
Ja, die sind so drauf geeicht, dass du die eben auch konsumieren kannst, ohne wirklich 100% dabei. Im Gegenteil, ich glaube, das ist sogar die Sorte Film, das sieht man jetzt an mir, wenn du den mit voller Aufmerksamkeit guckst, bist du hinterher gefrustet.
Ja, ja, eben.
Weil die hätte, also das ist verschenkt, wenn du dem die ganze Aufmerksamkeit gibst. Da ärgerst du dich hinterher nur, weil dafür findest du dann zu viel, was einfach scheiße ist an dem Film.
Deswegen ist es ja für mich so dieses typische Streaming-Ding, weil wenn du ins Kino gehst, weißt du, um den Film anzugucken, da reicht eben nicht dieser Stoff, so wo du auf dein Handy gucken kannst, wo du nebenbei noch tausend andere Sachen machst, sondern ins Kino, da löst du ein Ticket, du bezahlst dafür, du gehst dahin und willst den Film sehen. Insofern willst du da auch was präsentiert kriegen und deswegen sind das für mich alles so diese typischen oberflächlichen Netflix-Filme, wo man halt so mit einem Auge hingucken kann. Und im Kino guckst du halt nicht mit einem Auge hin. Da müssen die Filme halt gut sein.
Ja, aber ich finde es halt schade, dass dann eben so viele davon in der Form produziert werden, weil die kosten ja auch einen Arsch voll Geld.
Ja, klar.
Also Budget habe ich jetzt hier nicht recherchiert. Interessant auf jeden Fall an der Nummer ist, dass das hier das Regiedebüt von J.J. Perry ist. Das ist bisher auch sein einziger Regie-Credit. Der hat aber 149 Stunt-Credits. Der hat also schon bei sämtlichen großen Filmen Stunts gemacht.
Okay.
So John Wick, einige Teile dabei gewesen, Warrior und in der Fast and Furious-Reihe ist er auch unterwegs und so. Also der hat wirklich bei großen Filmen schon Stunts gemacht. Und hier halt sein Regiedebüt. Und dann siehst du aber eben auch so, dass es auf Inszenierung und Handlung und so weiter ist fett geschissen, weil es geht halt dann eben nur um vermeintlich spektakuläre Stunts. Und deswegen, ja, wenn du, also wenn dir die Actionsequenzen reichen, dann kannst du dir den angucken. Aber ansonsten würde ich echt von dem Film abraten. Geschrieben hat das Tyler Tice, das ist sein einziger Credit, wohlgemerkt. Und da sehen wir mal wieder, ne, wie Netflix jetzt Filme macht, Alter. Du hast einen Regisseur und einen Autor von einem Film, der auf jeden Fall mal mindestens einen zweistelligen, vielleicht sogar einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet hat. Mhm. Und da hast du als Head-Autor und als Regisseur Leute, die noch nichts anderes davor gemacht haben, Alter.
Sieht man öfter leider.
What the fuck? Also das wäre halt, das würde sich kein Kinoverleih trauen, weil das einfach, das ist eine dumme Idee, Mann.
Mhm. Naja. Die dürfen sich mal ausprobieren.
Ja. Gut, aber der hat das zusammengeschrieben mit Shay Hatton und der wiederum, der hat schon 12 Credits, darunter eben John Wick 3 und der hat halt diese Army of the Dead, Army of Thieves und die ganze Reihe geschrieben. Mhm. So, der schreibt jetzt auch John Wick 4 und 5.
Und irgendwie der fünfte Teil ist auch schon in der Mache.
Ja, ja, klar.
Krass.
Und Planet of the Dead ist jetzt auch schon in der Mache, also das ist alles so.
Ziehen in die Länge, okay.
Die ganzen Franchises halt und da ist eben Shay Hatton irgendwie hauptverantwortlich für und mit dem hat er das halt hier geschrieben. Also hat sich wahrscheinlich Tyler Tice diese Geschichte ausgedacht und dann hat Shay Hatton da lieblos ein Drehbuch draus gemacht. Mhm. Hey, und dann eben fahren die hier krasse Namen auf und irgendwie internationale Besetzung und das, was rauskommt, ist aber so unfassbar durchschnittlich, dass es wirklich schade ist. Naja. Und dann schreiben die ja knallhart in den True Effects noch, dass die, also es klingt so, als hätte da jemand von der Produktion was zu den True Effects beigetragen, weil die eben hier mit diesen, dass die Leute von Cirque du Soleil und Co. angeheuert haben, mhm. dass die auf die Art nicht nur eine neue Art Vampir erzeugt haben, sondern jetzt auch noch halt Covid-bedingt für Arbeitsplätze gesorgt haben, weil halt diese ganzen Darsteller quasi nicht mehr live performen konnten. Ich auch denke, yay.
Okay.
Really? Das schreibt ihr euch auf die Flagge, aber gut. Ja, und das ist auch, dass die hier hingehen, also einerseits ist es ganz cool, dass die halt so dieses alltägliche Ding erzählen, dass Vampire halt einfach zum Stadtbild irgendwie gehören, mhm. wobei auch da, das wissen nicht alle, ne, so die Frau ist dann maßlos überrascht, dass er ein Vampirjäger ist, weil das darf sie ja die ganze Zeit nicht wissen. Und Seth erklärt dann am gewissen Punkt auch, dass es irgendwie 5 verschiedene gibt, glaube ich. Es gibt die Juvenile, Eastern, Southern, Uber und Spider. Warum auch immer. Da gehen die gar nicht näher drauf ein.
Also
das
wo da die Unterschiede sind, weiß auch nicht.
Doch, das erklärt er kurz. Hm. So die Juvenile zum Beispiel, die gehen noch nicht auf Menschen los, weil die Zähne irgendwie noch nicht so weit sind und deswegen konsumieren.
Die Vegetarier unter den Vampiren.
Die konsumieren dann eher kleine Tiere, so ah, ja. Katzen und Hasen und so ein Shit. Mhm. Aber ja, eben, da wird überhaupt nicht groß drauf eingegangen. Das ist auch alles völlig egal.
Naja.
Ja, Dayshift. Schwierig fand ich das.
Das hört sich nach einem Menü an, was nicht satt macht.
Nee, das war wirklich. Ich habe mich hinterher geärgert, dass ich den wirklich aufmerksam geguckt habe. Mhm. Und ich tick aber halt nicht so, dass ich jetzt, sei denn eben, es ist irgendwie ein Klassiker, den ich schon 100-fach gesehen habe. Sowas lasse ich dann gerne irgendwie im Hintergrund laufen.
Ich weiß.
Aber, also wirklich, wenn so einem Film die volle Aufmerksamkeit schenkst, dann ärgerst du dich hinterher.
Also du hast echt die große Produktion, hast sie alle reingefahren. Immer wenn irgendwie.
Ja. Ja, gut, gehört für mich auch tatsächlich so ein bisschen zu, man muss wissen, was da aktuell so geht.
Okay.
Also ich ziehe mir ja dann auch viele deutsche Produktionen in der Richtung oder zumindest gucke ich da mal rein. So, weil ich das halt irgendwie, finde ich, gehört auch so ein bisschen zum Job, aber das hätte Potenzial gehabt, Spaß zu machen. Und mich hat es aber unterm Strich dann gefrustet. Mhm. Es ist halt unfassbar durchschnittlich, Alter.
Ja, wenn man gefrustet aus dem Film rausgeht, ist das nicht cool.
Ja. Action, Comedy, Fantasy, Horror, Thriller. Alles, was das Herz begehrt.
Nur nicht Qualität.
Nope.
Ha, nope.
Ey, und das mit Snoop, Alter.
Huggy Bear hieß übrigens ins Dustin.
Ach, Huggy Bear.
Konnte ich das vergessen.
Ja, ja, okay.
Bin stolz, dass ich auf Anthony Fargas gekommen bin, Alter, in der alten Serie. Dass ich auf den Namen gekommen bin.
Mensch.
Muss ich mal selbst auf die Schulter klopfen.
Ja, mach das.
Habe ich auch nochmal gegoogelt, ob der wirklich so hieß, aber hieß er.
Okay, dann sage ich was zu den grandiosen Zahlen von Dayshift. 6,1 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 50, Rotten Tomatoes von der Kritik 5,6. Die sind sich da alle recht einig, ne? Und Publikum 3,8 von 5, Letterboxd 2,8.
Naja.
Nicht berühmt. So, und jetzt du. Hast ja ein bisschen Vorsprung.
Ja. Ich würde mich gerne mit einer 4,5 eintacken.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt?
Ja.
Cool.
So, ich merke schon, wo das heute hingeht. Fuck. Ja.
Ja. Wir haben noch ein paar Projekte, keine Angst.
Ja, ich glaube an dich.
You can do it! I believe in you!
Aber sei es wie es ist, ich glaube, wir müssen die Qualität mal ein bisschen hochschrauben und müssen mal was bringen, was durchaus eine Empfehlung ist.
Aber jetzt sag mal, Hoffi ist hier bei 4 Sternen oder was?
Nee, Hoffi und Erik und so eine Leute sind hier bei 3,5. Mhm. Andi auch, unser neuer Supporter. Mhm. Und dann hast du aber auch so Leute wie Dennis, die geben dann 2 Sterne. Die sind dann wahrscheinlich, die nicken wahrscheinlich gerade hier zustimmend, wenn die diese Rezension hören. Und dann hier so, Sarah 3 Sterne ist schon fast ein Ritterschlag für ihre Verhältnisse. Tom 3,5.
Oh, wie witzig.
Und dann gibt es aber Leute wie Manu und Hakan.
Tom 3,5.
Ja. Mhm. Und Manu und Hakan schreiben einfach mal gar nichts dazu.
Haben auch nicht bewertet, oder?
Nee, gar nicht. Einfach nur gelockt. Hm.
So wie ich also.
Ja, irgendwie sowas. Manu macht ja ab und zu, der lässt ja zumindest ein Herz, weißt du, wenn er keine Sterne hinterlassen will, der ist ja auch nicht so ein Freund von Punkten und Filme jetzt eintakten, aber zumindest postet auch oft ein Herz bei Filmen, die er ganz cool fand oder die er sehenswert findet. Hier steht einfach gar nichts. Ist auch mal ein Statement. Mhm. Ja, kannst du mal fragen. Kannst du dich mit Toffi austauschen? Aber der ist ja demnächst sowieso bei uns. Insofern können wir ja mal fragen, warum der den 3,5 ist ja für seine Verhältnisse auch so. Der, ich meine, halber Stern für Forrest Gump, ich kann mich nur wiederholen. Und 3,5 Sterne für Day Shift. Also.
Ja, das sagt eigentlich eine Menge.
Das sagt eine Menge.
Alright.
Hoffi so. To the Rescue soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir dissen den schon wieder in jeder Episode. Es geht schon wieder los. Ja, geil. Schon wieder diese Phase. Kann er gerne Gegendarstellung machen, wenn er dann hier vor Ort ist. Kann er eine halbe Stunde einen Monolog halten.
Ja, genau. Kann er mir mal erklären, warum wir das alles falsch verstehen.
Definitiv. So, aber ich habe ja schon gesagt, jetzt muss die Qualität ein bisschen nach oben und ich habe hier einen Film mitgebracht, den ich schon lange sehen wollte und jetzt habe ich ihn gesehen und da stecken große Namen dahinter. Der Regisseur Alan J. Pakula, der war 3-fach Oscar nominiert für 3 überkrasse Filme. Wer die Nachtigall stört, hat er inszeniert. Mhm. Sophie's Choice hat er inszeniert.
Oh.
Und All the President's Men hat er inszeniert.
Oh, fett.
Also richtig gut. Und All the President's Men ist Teil einer indirekten Paranoia-Trilogie, wo er so ein bisschen in den 70er Jahren diese Angst vor der Präsidentin, du kannst dem Präsidenten nicht mehr trauen, so diese, die Leute haben das Vertrauen in die Politik verloren und alles ist so ein bisschen mysteriös und keiner weiß so richtig, was abgeht. Und das hat er zu einer Paranoia-Trilogie verknüpft. Ähnlich wie die Vengeance-Trilogie, hängt nicht wirklich zusammen, hat aber ein bisschen dieses undurchsichtige Thema. Und mein Film ist auch aus dieser Paranoia-Trilogie von Alan J. Pakula und heißt Clued aus dem Jahr 1971.
Wie heißt der?
Clued.
Clued. Wie schreibt man das?
K.L. Ulrich Theodor Emil.
Aha.
Clute, praktisch. Mensch, Clute. Du mal wieder hier bei uns in der Kneipe.
Ist das ein Eigenname?
Aber mach dir gleich mal einen Jägermeister fertig.
Ja, genau, erstmal ein Herrengedeck. Ist das ein Eigenname oder was?
Das ist ein Eigenname. Das ist der Name des Hauptdarstellers. Der heißt John Clued und ist Privatdetektiv. Mhm. Und John Clued wird gespielt von Donald Sutherland. Und Donald Sutherland wird beauftragt von, also er soll einen Mann finden, der verschwunden ist. Mhm. Und keiner weiß, wo der sich aufhält. Und er wird beauftragt von dem Boss, von dem Mann, von dem Arbeitgeber und von seiner Frau, diesen Mann zu finden. Der wird vermisst. Und dazu muss man sagen, das ist ein abgefahrener Typ, weil Donald Sutherland spielt den so leicht autistisch. Also er kommt aus einer Kleinstadt, du siehst, der hat nicht viele soziale Skills, sondern wenn der halt jemanden befragt, so, dann rattert der das mehr so halt sachlich ab und so weiter, geht wenig auf Sachen ein, lacht halt nie und so und hat so einen leichten autistischen Touch. Das finde ich schon ganz interessant, wie der gezeichnet worden ist. Die einzige Spur von diesem verschwundenen Mann ist ein Callgirl namens Bree. Und Bree bekam obszöne Briefe von diesem vermissten Tom, den Clued suchen soll.
Okay.
Und deswegen versucht er, sie zur Rede zu stellen und fragt sich, wo der Zusammenhang zwischen diesen beiden ist und will halt mit ihr, will ihr halt ein paar Fragen stellen. Sie reagiert aber auf Ablehnung. Gleichzeitig wird gezeigt, wie dieses Callgirl denn so ihren Job da ausübt. Das heißt, da gibt es nochmal einen kleinen Einblick, wenn die so Kunden besucht, dass die zum Beispiel vor so einem alten Typen halt irgendwie nur irgendwie sexy Geschichten erzählen muss und so vor ihm so ein bisschen vor dem Schreibtisch tanzen, wenn er einfach nur da sitzt und sie einfach nicht anfasst. Dann gibt es andere, die halt so über sie herfallen und sie halt mehr so auf die Uhr guckt, weißt du, wenn sie unter dem liegt, so von wegen, wie lange dauert das noch? Und ja, das Leben ist nicht leicht. Und nebenbei geht die Dame auch zu Schauspiel-Auditions, weil die versucht natürlich auch seriöse Schauspieler sich durchzusetzen, verdient aber ihr Geld, indem sie ihren Körper verkauft. Und diese Dame wurde hier Oscar-prämiert, gespielt von Jane Fonda.
Oh, hat einen Oscar dafür bekommen.
Die hat einen Oscar dafür bekommen, das ist einer von den zwei Oscars, die sie gekriegt hat.
Mhm.
Noch prominent besetzt ist ihr Ex-Zuhälter, der wird gespielt von Roy Scheider. Auch ein häufiges Gesicht in den 70er Jahren. Also durchaus gut besetzt, Donald Sutherland, Jane Fonda und Roy Scheider haben wir hier so in den Hauptrollen dieser drei. Und dann geht es darum, dieses undurchsichtige Spinnennetz zu entfalten, wo dieser Tom geblieben ist, was hier passiert. Und bestimmte Personen kommen dann auch in Gefahr. Und Clute und Bree kommen sich im Laufe des Films auch so ein bisschen näher. Was auch abgefahren ist, weil das eine echt seltsame Kombination ist. Ich meine, dieser recht skeptische und weißt du, so Prostituierte, die sich auch selber, die hat auch keinen Zuhälter in dem Sinne, sondern hat sich dann losgesagt von Roy Scheider und macht dann so ihr eigenes Ding, weil sie sagt so, also ist relativ emanzipiert eigentlich, aber doch sehr vorsichtig, also lässt halt nicht jeden an sich ran und ist eher so eine Eigenbrötlerin. Insofern ist das abgefahren, dass die beiden dann so ein bisschen zueinander finden, aber die zeigt dann auch wieder so Seiten, die halt so arschlochmäßig sind, so, wo er halt auch nicht verstehen kann, was jetzt los ist, weil sie sich in so einem Club, wo er dann auch da ist, so setzt sich halt zu ihrem Zuhälter, zu Roy Scheider, der sie davor total beschissen behandelt hat, so, weißt du, und legt sich halt in ihren Armen und so, legt sich in seinen Armen und das sind so Momente, wo sie halt auch so, und sie ist halt auch in Therapie, es wird auch gezeigt, dass sie halt eine Therapie besucht, weil sie halt psychisch auch nicht mehr alles auf die Reihe kriegt. Und ist ein interessanter Film. Das heißt, es geht um diese Vermisstengeschichte, es geht um Verschwörungsgeschichten, weil teilweise werden die Sachen da auch vertuscht. Das ist wieder so einer dieser Filme, so wie Drei Tage des Condor, wo man nicht zu viel verraten sollte. Einer von diesen 70er-Jahre-Thrillern und ist gut. Ist definitiv ein geiler Film.
Okay.
Und Jane Fonda, Donald Sutherland, schauspielerisch, meine Fresse, Alter. Also,
ich find's eh krass, wie viele Hauptrollen der so in den 70ern gespielt hat, ne?
Ja, voll.
Von wann genau ist der? Du meinst immer nur 70er?
71.
71, ah, okay.
71 noch relativ früh. Wenn wir hier in als extra nochmal in einer Szene sehen, wenn wir genau hingucken, Sylvester Stallone, noch vor seiner Karriere.
Ach was.
Den sehen wir hier in der Disco, wie er da auf der Tanzfläche seine Beine beben lässt. Ja. Stallone spielt hier ein Extra, das fand ich auch ganz witzig. Und Jane Fonda natürlich Oscar-prämiert, hat sich extrem vorbereitet, die hing mit Nutten und Zuhältern rum. Die Zuhälter wussten natürlich nicht, dass sie Schauspielerin ist, haben die nicht erkannt.
Ach so.
Und keiner wollte sie repräsentieren. Also keiner wollte sie irgendwie auch
präsentieren. Du so, als wäre das eine Agentur, Alter.
Ist doch eine Art Agentur.
Eine Art, okay.
Eine Art Agentur. Jedenfalls, Fonda fand sich halt nicht hübsch genug, nachdem sie halt gemerkt hat, okay, die kommt bei den Zuhältern so, die wollen sie halt auch nicht irgendwie beschäftigen oder irgendwie mit aufnehmen in ihr Portfolio. Und deswegen schlug die vor, also die wollte dann raus aus dem Film und schlug dann vor, ihre hübsche Freundin Faye Dunaway zu besetzen, mit der sie ja dicke war. Aber letztendlich konnte man sie dann überreden, doch noch in Clute mitzuspielen. Und das gab dann den Oscar. Barbara Streisand wurde gefragt. Die hat abgelehnt, bevor Jane Fonda an Bord kam. Und die hat sich krass reingekniet. Also es gibt unter anderem eine Szene, wo Jane Fonda bestimmte Fotos von toten Prostituierten gezeigt kriegt. Also von ihren Kolleginnen, dass sie die identifiziert. Und sie guckte diese Fotos durch und das hat total geschockt.
Ja.
Und das schauspielerisch mega stark. Und da habe ich zum Beispiel auch gelesen, die hat sich darauf vorbereitet, indem die halt wirklich in so einer Morgue war. Und indem die sich Leichen angeguckt hat und tote Menschen vor Augen hat. Und dann hatte sie halt genau das Mindset, was sie brauchte, als sie diese Fotos durchgeguckt hat. Und das hat sie gut gespielt, aber die war super vorbereitet und hat sich hier auf jeden Fall reingekniet für diese Rolle. Und es ist ja auch untypisch, dass sie da so ein Straßenmädchen spielt.
Ja, das mochte die Academy natürlich schon immer. Ja. Wenn das so ein bisschen gegen das übliche Rollenprofil geht, Mut zur Hässlichkeit und so, das wird generell ganz gerne honoriert.
Ja, das stimmt. Aber sie ist dann, naja, hässlich ist sie ja nicht. Die ist halt ein bisschen unscheinbarer als so eine aufgetakelte Prostituierte.
Nein, die ist natürlich nicht hässlich, das meine ich im Gegenteil. Jane Fonda ist so weit entfernt von hässlich.
Nein,
Alter, was ist mit dir los?
Nein, natürlich nicht jetzt, aber ich dachte, du meintest, dass sie in dem Film vielleicht hässlich ist. Charlize Theron in Monster ist auch nicht gerade hübsch. Weißt du, was ich meine?
Aber das ist ja genau das Konzept, was ich eben beschrieben habe. Mut zur Hässlichkeit. Charlize Theron spielt Monster, eigentlich eine wunderschöne Frau, die dann aber eben so hergerichtet wird, dass sie übelst verheizt aussieht.
Eben.
Das meine ich ja, das fand die Academy schon immer gut.
Ja, aber das hast du doch hier nicht. Dieses Mut zur Hässlichkeit, das verstehe ich nicht.
Nee, weil es nicht in ihr klassisches Rollenprofil fällt. Weißt du, dass sie
ach
dann
so,
eben so eine abgefuckte
du.
Tante spielt.
Das meinst du, ja, stimmt. Das klassische ist Rollenprofil.
Jane Fonda ist halt ein bisschen was anderes.
Barbara Streisand herself hat ja dann auch später eine Prostituierte gespielt in Nuts. Mhm. Insofern, da war sie, glaube ich, auch im Oscar-Rennen für. Insofern, hier hat sie abgelehnt, aber dann 10 Jahre später, beziehungsweise in den 80ern, hat sie dann auch so eine gespielt. Ja, hat sie super gemacht, Jane Fonda, muss man ihr lassen. Also, hier hat sie mal schauspielerisch gezeigt, was sie kann. Also, düsterer 70er-Jahre Paranoia-Verschwörungs-Thriller mit einer leicht romantischen Note, mit einem ziemlich abgefuckten Pärchen.
Gab es da noch andere Nominierungen für?
Für wen?
Für den Film, bei den Oscars.
Ja. Gab es tatsächlich. Es gab noch eine Nominierung für den Drehbuchautor, Andy Lewis.
Mhm.
Der war ausgenominiert für diesen Film. Und Jane Fonda.
Okay.
Das waren die 2 Oscar-Nominierungen. Und eine Sache kann ich noch erwähnen. Von der Tonalität, wie ihr euch den Film vorstellen könnt. Matt Reeves hat sich diesen Film als Riesenvorbild genommen für seinen Batman.
Ach was.
Der hat die Crew Clued gucken lassen und hat gesagt, dass das wird ja viel von dem Film werden, den wir drehen.
Mhm.
Das ist eins seiner großen, das ist eins der 3-4 Filme, wo er gesagt hat, in der Tonalität.
Und erkennst du das wieder?
Ja.
Okay.
Durchaus.
Das heißt, die Stadt wird auch entsprechend düster inszeniert.
Die Stadt wird entsprechend düster inszeniert. Ist New York übrigens.
Mhm.
Und ja, du hast halt diese ziemlich zugemüllten Wohnungen, weißt du, wo alles zugestellt ist.
Das ist witzig, ne? Das hat man so Anfang 70er voll gerne gehabt. Also jetzt auch mit so Asphalt-Cowboy und Taxi-Driver und Co. Das sind ja auch alles Filme, wo New York halt echt von einer eher hässlichen Seite gezeigt wird.
Das ist halt auch diese Zeit, wo die Müllabfuhr immer gestreikt hat in New York,
ja,
weißt du?
Ja,
wo dann alles zugemüllt war, wo nichts abgeholt
worden ist. Das meine
ich,
aber das ist so das, was du vorhin meintest. So die Stimmung im Land war ja auch die, ne, so mit irgendwie Vietnam und Watergate und Co. Und die Leute waren abgefuckt von der Regierung.
Ja, vielen war halt alles egal, was so passiert. Deswegen ist da wirkt die Stadt wirkt in den 70ern so ein bisschen runtergekommen, aber ich mag halt dieses Setting auch so, das ist schon ganz geil.
Ja, ich finde das ja auch cool.
Ja, so ein bisschen dieses Klapperschlange-Szenario.
Okay.
Ja, Clued, 1971, geht 114 Minuten. Ein bisschen Sitzfleisch braucht ihr, aber lohnt sich, ist ein geiler Film. Ist natürlich auch auf der Schneiderliste, war in diesem Fall nicht meine Motivation. Habe aber danach erfahren, dass der da auch drauf ist, insofern habe ich den auch mal abgehakt. Weil unabhängig davon wollte ich den schon auch mal gucken, habe mir den auch gekauft.
Mhm.
Und das war kein Fehlkauf.
Ja, klingt gut.
Die Punkte sehen auch ganz gut aus. IMDb ist bei einer 7,1. Hier ist noch verhalten, aber er hat einen Metascore von 81. Das ist schon ordentlich. Rotten Tomatoes 8,2 von 10, Alter.
Ui.
Hier ist das Publikum wieder gut am Start.
Nee, das sind 8,2 ist ja die Kritik.
Ach ja, genau, ist ja die Kritik, genau. Das Publikum ist 3,8 von 5.
Mhm.
So, okay. Und Letterboxd genauso viel, 3,8.
Oh. Ja, das ist ja für Letterbox-Verhältnisse schon echt gut.
Ja, das ist ordentlich.
Okay, jetzt ich.
Jetzt du.
Ich sag, du bist bei 8.
Das ist korrekt.
Juhu.
Da ist er wieder an der Spur.
Ob das noch reicht, ey.
Naja.
Ja, gucken wir mal.
Wir haben ja noch ein bisschen was.
Ja, ja.
Clued, 1971. Und von Clued jetzt zu Richter. Gefällt dir dieser Übergang?
Ja, Wahnsinn, ey. Um Gottes Willen. Ja, kommen wir zu einer Crime-Comedy.
Mhm.
Von 1998. Safe Man.
Was du hier für Filme rausgabst, Alter. Ich habe nie was von dir gehört. Safe Man, okay.
Von dem hast du noch nichts gehört?
Glaub nicht.
Das ist witzig. Okay, auf Deutsch, die Safe-Spezialisten.
Ganz starker Titel.
Dun, dun, okay. Dun, ja, genau. Ein kleiner Film, hat 1 Million gekostet. Regisseur John Hamburg.
Mhm.
Den kennen wir, weil du hattest mal, und dann kam Polly.
Ja.
Der ist auch von ihm. Undeclared ist auch eine, das war ja diese Serie, die nach der Apatow-Serie kam, ne, hier im Bus um die College-Jungs geht. Mhm. Du hattest doch, wie hieß die Serie? War das Freaks and Geeks?
Ja.
Ja, danach kam Undeclared und ich glaube, das hat auch Apatow produziert, aber John Hamburg hat es inszeniert.
Okay.
Und dann hat er eben, und dann kam Polly gemacht und I Love You Man ist auch von dem, so zum Beispiel ein Film, den ich auch echt mochte. Mhm. Und der hat das auch geschrieben. Und ich meine, der hat ja auch Zoolander geschrieben und Meet the Parents und sowas. Also ja, der hat schon ein paar große Comedies gemacht und ich meine, gerade, und dann kam Polly, kommt ja bei uns beiden echt gut weg. Mhm. Ja, und so gesehen hätte das hier echt gut werden können. Zumal die Besetzung ist auch ganz nett. So, klingelst du jetzt oder bin ich das?
Nee, das bin diesmal ich.
Aha. So, am Set hieß es jetzt Champagner.
Möchtest du Champagner?
Hast du da welchen einstecken, ja?
Nee, aber hier, wir können auch mal bei Gorilla, eine Flasche Champagner wird man ja wohl ordern können.
Ja, geht bestimmt.
Wir haben auch schon Pizza hier während der Aufnahme gekriegt, da können wir auch mal Champagner empfangen.
Das fehlt was Neues. Noch, ja.
Ah, ich bin jetzt auf Flugmodus, ich entschuldige mich für diese Unterbrechung. Okay. Das ist sehr unprofessionell.
Ja, wirklich. Passiert sonst nicht.
Ja.
Also, und das ist so ein bisschen eine lustige Verwechslungskomödie. Weil es geht zu Beginn um zwei Sänger. Wir befinden uns in Providence, Rhode Island. Und zwei tatsächlich ziemlich untalentierte Sänger, die versuchen, so kleine Gigs zu spielen, haben dann auch immer so passende Outfits an und machen dabei aber eben einen ziemlich nerdigen Eindruck und sind halt wirklich jetzt nicht die geilsten Sänger. Diese beiden Herren werden von Sam Rockwell und Steve Zahn gespielt.
Okay.
Was an sich ja schon mal ganz cool ist. Ja, jetzt sind die dann nach einem ihrer eher missglückten Auftritte, hängen die in so einer Kneipe ab und unterhalten sich. Und auch zu Gast in dieser Kneipe sind so ein Gangster und sein Freund. Und der Freund erzählt ihm von zwei Tresorknackern, die so die besten und die krassesten in der Gegend sind. Mhm. Und beschreibt die dem Freund und sagt, naja, die müssten wir irgendwie kriegen, weil die kriegen jeden Safe auf. Jetzt ist der Typ, der da im Gespräch mit dem ist, übrigens gespielt von Paul Giamatti, der arbeitet für einen großen Gangsterboss. Der ist der Hit. Big Fat Bernie Gale. Der ist jüdischer Gangsterboss und wird von Michael Lerner gespielt. Mhm. Übrigens auch bei Elf, ne? Michael Lerner.
Okay.
Ja, ich meine, mit 185 Credits hat der Herr auf jeden Fall schon vieles gemacht.
Das ist viel, ja.
Ja, also Godzilla und Barton Fink und der hat wirklich große Filme schon gemacht. Und der ist hier eben Big Fat Bernie Gale. Und sein Hiwi ist eben Paul Giamatti. Und der hat Paul Giamatti, der in der Rolle übrigens Wheelchop heißt, Wheelchop wurde beauftragt, diese beiden Tresorknacker für Big Fat Bernie Gale zu finden. Mhm. Und weil jetzt, er weiß nicht viel über diese Tresorknacker, nur dass das eben zwei Brüder sind und die immer alles zusammen machen und dass die tendenziell immer in dieser Bar den gleichen Drink nehmen. Und das ist tatsächlich so ein Ritual von denen, weil die beiden sehen wir natürlich dann auch in so einer kleinen Sequenz am Anfang, wie die einen Safe knacken und das hat was unglaublich Routiniertes, weil die machen irgendwie nichts anderes und sind da sehr eingespielt und unterhalten sich auch währenddessen, sie den Tresor knacken über total banale Dinge, wie eben so andere Leute beim Job. Und danach, wenn die eben so einen Tresor geknackt haben, gehen die danach immer in eine Kneipe und trinken das Gleiche. Und weil jetzt eben unsere beiden Sänger in dieser Kneipe abhängen, hält Wheelchop die beiden für die Tresorknacker und verwickelt die in ein Gespräch, gibt denen dann auch den Drink, der dann unglücklicherweise eben genau der ist, den die Tresorknacker halt sonst auch immer trinken und ist sich deswegen sicher, die beiden sind es. Hm. Füllt die dann maßlos ab und erzählt ihnen eine Geschichte, dass er gerade so einen alten Typen pflegt und dann eben festgestellt hat, dass bei dem im Tresor übelst viel Kohle liegt und er wollte dann irgendwie den Tresor knacken und jetzt ist aber der Freund, über den er da reingekommen ist, der hat eben diesen alten Typen gepflegt und dann musste er den Job übernehmen und hat deswegen jetzt irgendwie so eine emotionale Bindung zu dem Alten und kann den deswegen nicht mehr komplett ausrauben und sagt so, Jungs, ihr müsst das machen. Habt ihr da Bock drauf? Und dann sagen die, klar, okay, klingt nach einem voll einfachen Ding, wenn du eh da bist, so kannst du uns ja aufmachen und dann rauben wir den aus, kein Problem.
Okay.
Ja. Die beiden wachen dann auf, weil die wurden dann betäubt und wachen dann auf und liegen aneinander festgebunden auf der Couch von Big Fat Bernie Gale. Der die beiden dann natürlich, weil Realjob die ja angeschleppt hat, hält er die beiden dann natürlich für die Tresorknacker und sagt, wenn ihr weiterleben wollt, müsst ihr jetzt für mich 3 Tresore knacken. Und dann versucht Sam Rockwell denen natürlich zu erklären, dass die eigentlich Sänger sind und dass sie nichts mit Tresorknacken am Hut haben, bis dann eben klar ist, also gut, die Alternative ist halt sterben, also sagen die, ja, ja, klar, das sind wir. Wir machen das, um erstmal Zeit zu gewinnen. Ja, und so geht es dann natürlich drum, dass die irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen. Da gibt's, die sollen dann einen anderen Gangsterboss eben da den Tresor ausräumen. Da kommt dann die Tochter von dem auch noch zum Einsatz. Die wird dann noch zum Love Interest für Sam Rockwell. Das ist ein bisschen unnötig, zumal sie auch wirklich irgendwie, also was so Charisma angeht, jetzt nicht wirklich gut unterwegs ist. Ich finde die ziemlich farblos.
Niemand, den man kennt, ja.
Warte mal, ich hatte mir das, glaube ich, aufgeschrieben. Doch, Christina Kirk. Weiß nicht, ob die Dame im Begriff ist. 42 Credits.
Spontan nicht, ne.
Hat viel Serien gemacht danach, aber ja, ich kannte die sonst auch nicht. Was ganz witzig ist, die beiden Tresorknacker, die werden von Josh Pace und Mark Ruffalo gespielt.
Oh, okay.
Ja. Dann haben wir in kleineren Rollen noch Michael Showalter, John Hamburg hat hier ein Cameo und Peter Dinklage. Der ist hier in, naja, höchstens 2,5 Szenen zu sehen, aber spielt halt ausgerechnet so einen der Henchmen von dem einen Gangsterboss, und das ist halt schon irgendwo ein bisschen witzig. Also der Film hat auf jeden Fall ein paar echt nette Momente und man kommt da auch gut durch. Der geht 1 Stunde 28 Minuten. Das ist definitiv kein Highlight, aber ich konnte den gut gucken. So, fand den irgendwie nett. Da sind wir wieder mit nett.
Ja, da ist er wieder. Der nette Film von dem an. Aus diesem Netzschublade.
Ja, es ist halt wirklich, es ist ein kleiner Film, der schlägt keine großen Wellen. Das ist auch, hier passiert jetzt wenig, was dich groß überrascht. Es ist halt so ein bisschen Situationskomik, die mal besser, mal schlechter funktioniert. Gibt so ein paar Running Gags, die irgendwie unnötig sind, weil, also Sam Rockwells Figur, heißt auch Sam, der ist halt auch wahnsinnig unsicher und der hat dann bei seinen Auftritten, weil der mit seinem Hintern nicht zufrieden ist, hat der dann hinten immer so Pads drin, um seinen Arsch so ein bisschen auszupolstern. Und das ist ja auch so ein bisschen Running Gag in dem Film und halt, ja, so auf so einem Level ist das. Das ist alles relativ harmlos. Der ist auch ab 6 freigegeben, also jetzt hier passieren keine schlimmen Dinge. Was ganz nett ist, Big Fat Bernie Gale hat einen Sohn, der heißt auch Big Fat Bernie Gale Jr.
Auch nicht schlecht.
Ja, er hat auch eine ähnliche Statur tatsächlich. Ist auch so ein ziemlich fetter Junge. Und von dem steht dann die
Bank. Mehrgewichtig, bitte.
Ja, sagst du, nachdem du vorhin von einer sehr übergewichtigen Dame gesprochen hast.
Übergewichtig geht auch nicht?
Nee, sehr mehrgewichtig.
Ach so. Ja. Aber fett ist schlimmer.
Natürlich.
Natürlich.
Trotzdem, der Junge ist fett, Alter. Und dann steht seine Bar Mitzwa an. Und weil sein Vater halt so der krasse Gangsterboss ist, der immer in irgendwelchen Sergio Tacchini Trainingsanzügen rumläuft, will der zu seiner Bar Mitzwa dann keinen Anzug anziehen, sondern eben so einen Sweatsuit.
Okay.
Und dann haben die Matching Sweatsuits an zu seiner Bar Mitzwa. Und der Vater ist halt sinnlos stolz auf seinen Kleinen, wenn er da eben bei seiner Bar Mitzwa aus der Tora zitiert und so. Also das ist alles, ja, wie gesagt, relativ harmlos.
Alright.
Safe Man. So viel dazu. War übrigens ein Flop. Also die Million, die er gekostet hat, ich habe hier ein Einspiel gefunden, das klingt so, als hätte der überhaupt kein Kino-Release gehabt, weil 45.000 ist nur wirklich nicht der Rede wert. Da haben die wahrscheinlich nur mehr fürs Catering bezahlt.
Das klingt nicht nach 4 Kino-Tickets an.
Nee. So, Punkte. 5,8 auf IMDb, kein Metascore. Rotten Tomatoes 5,9 von der Kritik. Publikum 3,4. Und auf Letterboxd 3,0.
That was a powerful flick. I remember that movie.
Das bezweifle ich, dass du dich an den groß erinnerst.
Das war ja deine Perspektive. So, jetzt bin ich hier ein bisschen am Schwanken. Muss ich mal sagen. Ob du hier die optimistische oder die pessimistische Variante nimmst. Könnte ein 6,5 sein, könnte aber eventuell auch eine 7 sein. habe ja öfter mal ein bisschen halben Punkt zu tief gestapelt und dann heißt es, nee, so von wegen so, sogar noch eine 7, sogar noch eine 6,5, sogar noch eine 4. Deswegen, ob das wieder so eine Sogar-Geschichte ist.
So eine Sogar-Geschichte, Alter. Ich war vorhin anderthalb Punkte daneben, ey. Was erzählst du denn?
Ich nehme trotzdem die pessimistische Variante und sage 6,5.
Das ist richtig.
Das ist richtig?
Ja.
Okay, cool.
Alter, gestern heute ein Lauf, da. Es läuft.
Manchmal hat man diese hellen Tage.
Ja, ja, ja.
Vielleicht habe ich ja jetzt doch noch ein, zwei Supporter, die ab und zu mal auf mich tippen.
Manchmal hat man diese hellen Tage.
Not a concept I'm familiar with.
Siehst du?
Die gibt's bei mir nicht.
Wo ist denn der hier?
Wo ist wer?
Ah, hier.
Not bad. For a person who happens to be quite stoned.
Stoned is the way of the walk.
Okay. So, jetzt hatten wir beide zwei. Jetzt machen wir unseren gemeinsamen.
Jawollo. Wir grüßen unseren amtierenden und frischen Punkterate-Champ.
Mhm.
Hat sich wieder zwei neue Filmrezensionen verdient durch das Punkteraten, ja, indem er auf den ersten Platz gelandet ist beim Punkteraten.
Bei ihm läuft's.
Ja. September wird nicht ganz so leicht, ja. Der zweite wird nicht mehr prämiert. Phelps hat auch einen Blu-ray von uns bekommen.
Mhm.
Erik kriegt was Schönes. Aber so viele Preise haben wir jetzt nicht mehr raus. Ende September, es kann nur einen geben. Nur der Sieger kriegt fette Preise.
Irgendwo ist Schluss.
Irgendwo ist Schluss. Zweiter Platz ist einfach der erste Verlierer.
Ganz im Talladega Nights-Stil.
Richtig. Und dann, ja, und er hat sich einen Auftragsfilm gewünscht. Er ist nämlich auch Auftragssupporter letzten Monat. Und Markus wollte, dass wir über den Film I, Tonya reden.
Mhm. So, jetzt frage ich das, was ich sonst immer frage. Hast du in Erfahrung gebracht, wie er zu dem Film steht oder was hat es damit auf sich, dass er diesen Film haben wollte?
Alle, ja, also ich weiß zumindest, dass alle Filme, die er beiträgt, dass er die sehr mag und dass das alles Herzfilme sind. Mhm. Also er hat noch keine Filme irgendwie ungesehen, glaube ich, aufgetragen und das sind alles Filme, die er selber feiert.
Okay.
Und ich muss ja sagen, also ich von meiner Warte bin da sehr zufrieden. Der hat einen super Lauf bei mir gehabt. Bei dir war es ja leicht durchwachsen.
Ja, ich glaube, da gab es halt Crash, war auch von ihm, ne?
So das Crash
war,
ich, und die
das
letzte,
brach aus, aber ansonsten.
Ja, na, die letzte Kriegerin warst du jetzt auch nicht so der Fan von.
Mhm.
Also es gab so zwischendurch ein paar Filme, wo ich immer ein bisschen euphorischer war als du.
Ja.
So, ich finde, der hat da eine ganz gute Serie hingelegt an Filmen, die ich eigentlich geil finde.
Mhm.
Jetzt hat er zum Beispiel auch Mord und Margaritas hier, The Matador hat er als Auftragsfilm
mhm.
mitgegeben vom Punkt daran. Den mag ich ja auch total. Mit Pierce Brosnan fand ich damals richtig, richtig lustig.
Mhm.
Bin ich auch mal gespannt, ob der noch funktioniert. Aber
ja,
ist,
weiß
ist
ich, bin
Film.
Mir auch nicht sicher.
Den mochte ich damals.
Mhm.
Und jetzt I, Tonya.
Jetzt I, Tonya.
Beides, also von uns beiden wahrscheinlich dann eine Zweitsichtung, oder?
Ja.
Du kanntest den schon.
Ich kannte den schon, klar.
Gut. Ja, ich auch 2017 im Kino gesehen.
Ich meine, ich habe den auch im Kino gesehen.
Mhm.
Ja. War, glaube ich, damals im Zuge der Oscars. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass das ein Jahr war, wo ich leider nicht viel von den nominierten Sachen sehen konnte.
Okay. Ja, ich habe dann auch so bei dem und bei Captain Fantastic, die ich so vor 3, 4, 5 Jahren gesehen habe, habe ich auch vermieden, nochmal bei Letterboxd nachzugucken, wie viel ich den Film dann gegeben habe. Damit ich da unbeeinflusst meine Punkte geben kann, ohne da jetzt irgendwas abzuwerten, aufzuwerten.
Ach nee, siehst du, das waren die Oscars 2018. Nee, doch, da habe ich das meiste gesehen. Nee, ich glaube, 2017 war, glaube ich, so ein Jahr, wo mir viel fehlte.
Ja.
Ja. Ja, I, Tonya. Auf Deutsch nur Tonya.
Genau, auf Deutsch nur Tonya. Und du hast es gerade erwähnt, war im Oscar-Rennen bei 3 Kategorien.
Mhm.
Und Margot Robbie als Hauptdarstellerin war nominiert. Der Schnitt war nominiert. Und wer den Oscar gewonnen hat, war Allison Janney als beste weibliche Nebenrolle.
Ja. Ich habe mir noch notiert, wer stattdessen gewonnen hat in dem Jahr. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Konkurrenz, ne?
Sehr vorbildlich.
Ja, Frances McDormand hat nämlich für 3 Billboards gewonnen.
In dem Jahr war das.
In dem okay. Jahr, also jetzt die Hauptrolle. Und Schnitt hat Dunkirk bekommen, was natürlich auch eine harte Konkurrenz ist. Also.
Absolut.
Weil, wenn ich hier eine Nominierung wirklich nachvollziehen kann, also Allison Janney, klar, sowieso.
Mega.
Hammerfett.
Ja.
Schnitt. Alter. Also der Film macht eine Menge richtig, wenn es um Schnitt geht.
Allerdings.
Das finde ich hier schon echt wichtig. Gerade schon cool, was die Erzählstruktur angeht. Also das ist schon wirklich eine Nominierung, die wirklich klar geht.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon cool, dass er in der Kategorie nominiert worden ist.
Ja.
Dass man das zu würdigen wusste.
Ja. Was Margot Robbie angeht, ich weiß nicht, ob ich die nominiert hätte. Aber gut, da kommen wir gleich noch zu.
Okay, ich bin gespannt. Fand ich... Ja.
Ging für dich klar, ja?
Ging voll klar. Also hat sie gut gemacht.
Aber es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der bei mir durch Lars and the Real Girl halt echt einen Stein im Brett hat. Das hat sich so ein bisschen relativiert, als er dann Fright Night gemacht hat, den ich ja erst vor kurzem gesehen habe. Auch wieder so ein Ding, wo Dave Franco zum Vampir wird, was nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, stimmt, so gesehen eigentlich ganz, ganz passend, dass ich den vorher hatte. Ja, und dann hat er halt Cruella gemacht, der ja ganz nett war.
Und aber auch nichts Weltbewegendes.
Nee. Und Pam und Tommy, aber jetzt schon auch wieder was, was auf jeden Fall sehr sehenswert ist.
Das ist natürlich, also das passt natürlich voll in die Spur. Ja. Das hatten wir ja schon in deiner Pam und Tommy-Rezension, dass ich gesagt habe, okay, dass das, weil wenn ich den iTonya-Trailer gesehen hätte und würde mir dann Pam und Tommy-Trailer angucken, würde ich denken, das wird wahrscheinlich so eine ähnliche Tonalität sein. Ja. So ist es auch.
Ist sehr offensichtlich vom gleichen Regisseur, finde ich auch, ja. Und ich meine ja sogar eine gleiche männliche Hauptrolle.
Stimmt. Das auch, ja. Man merkt die Handschrift.
Ja, auf jeden Fall.
Wen haben wir noch am Start? Drehbuchautor?
Steven Rogers, Captain America himself.
Genau. Captain America hat das Drehbuch geschrieben. Dieser Lee.
Übrigens, der hat hier P.S. I Love You geschrieben, ne? Und jetzt auch ganz aktuell Mike ist von dem. Wieder, also passt so ein bisschen zu Pam und Tommy, ne? Wieder so eine Biopic-Serie.
Okay.
Na, diese Mike Tyson-Serie.
Ach so, stimmt.
Mike ist von dem.
Stimmt, die heißt ja nur Mike und die andere heißt nur Tyson.
Mhm.
Ja, ja, richtig.
Genau, so war das. Tyson ist die mit Jamie Foxx.
Mhm.
Ja. Und er hat aber eben Mike geschrieben. Ja. Und deswegen, also Craig Gillespie, der Regisseur, der scheint da irgendwie auch recht loyal unterwegs zu sein, soweit er sich das aussuchen kann, so wie es aussieht.
Scheint so ein bisschen seine Baustelle zu sein, dieses Reality-TV-artige Verfilmen von irgendwelchen Ereignissen. So.
Naja, ich finde, das wird... Also klar, Reality-TV ist halt, hat halt so eine negative Konnotation bei mir gleich. Deswegen finde ich, wird das dem Film nicht ganz gerecht.
Nee, nee.
Aber klar.
Ich hab's gar nicht gemeint.
Es ist halt, es hat einen sehr realen Touch, fast schon eben mitunter so dokumentarischen Anstrich. Und so wie es halt aufgezogen ist mit diesem Durchbrechen der vierten Wand und diesen Interviewmomenten und so, das ist schon, hat was. Ja.
Voll. Aber es ist schon so leicht Bildzeitung. So wie Tiger King, weißt du, es hat schon ein bisschen was Reißerisches, so wie es aufgezogen ist und mit dem Interviews. Das ist jetzt nicht so dieses, das ist noch nicht das absolut anspruchsvollste, intellektuellste Aufrollen dieser Ereignisse, sondern es ist schon unterhaltsam gemacht, finde ich.
Ja, siehst du, aber
also
ich
finde das so witzig.
Naja, aber das ist schon interessant, dass du halt sagst, es ist nicht anspruchsvoll und dann aber im gleichen Satz sagst, es ist unterhaltsam, dass das so gleichbedeutend ist, ne? Dass sobald es unterhaltsam ist, kann es nicht gleich anspruchsvoll sein. Und da würde ich halt so ein bisschen ein Veto einlegen, weil ich finde...
Doch, generell schon, aber in dem Fall halt nicht.
Okay. Ich finde, das ist trotzdem anspruchsvoll.
Okay.
Obwohl es unterhaltsam inszeniert ist. Und da spielt natürlich die Art, wie es aufgedröselt ist, mit diesen unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Ereignis.
Mhm.
Oder auf die Ereignisse in all den Jahren. In Kombination mit der Art der Inszenierung, wie eben... Durchbrechen der vierten Wand und solchen Geschichten,
ja.
Finde ich, macht der Film halt eine Menge richtig, was so Pacing und Co. angeht.
Absolut. So, jetzt wollen wir mal, willst du mal die Handlung erzählen für diejenigen, die mit Tonya Hardings Geschichte nicht vertraut sind?
Na, das finde ich an dem Film sowieso super krass, weil, da, also das wünschte ich mir eh oft für so Biopics, weil die setzen hier zu 100% voraus, dass jeder weiß, was da passiert ist. Der Film steigt so ein, dass du wissen musst, wer war Tonya Harding, was gab es für einen Vorfall,
ja,
und was ist da über die Medien rübergekommen. Das setzt der Film komplett voraus und das finde ich ziemlich geil.
Mhm.
Weil oftmals hat man es dann ja, was ist selbst jetzt auch so bei Elvis und so, ne, dass du dann holen die weit aus und du denkst dir halt, auch wenn das irgendwie gut gemacht ist und du dir das gerne anguckst, ist es unterm Strich dann trotzdem so, nach dem Motto, ja, das wusste ich alles schon, weißt du, so kommt doch mal an den Punkt zu den Dingen, die ich nicht wusste.
Mhm.
Und das macht der Film, das finde ich ziemlich cool. Das ist eine interessante Herangehensweise. Aber ja, wir erzählen ja natürlich trotzdem die Handlung. Also wir sind in Portland, Oregon. Und ich glaube, ganz zu Beginn sind wir noch in den 80ern, weil Tonya Harding ist ein Wunderkind. Kann man schon so bezeichnen. Die bringt halt ein Riesentalent für Eislaufen mit, Eiskunstlauf.
Wird dort als Vierjährige aufgenommen, obwohl...
Ja, weil
die Trainerin halt in dem Alter eigentlich keine Mädchen aufnimmt und auch irgendwie... wie war das, nur über Empfehlungen arbeitet und so eine Sachen, deswegen lehnt sie die erstmal ab, aber als die Vierjährige da so rumcruist.
Ja, weil die Mutter ist halt wahnsinnig herrschsüchtig und sehr dominant und ja auch missbrauchend irgendwo und die schleppt halt die kleine Tonya da in die Eishalle und sagt, hier, die geht mir tierisch auf den Keks, weil die von nichts anderem spricht, jetzt soll sie halt Eiskunstlauf machen.
Und schiebt sie mehr oder weniger da aufs Eis und
wird da genötigt.
Lässt sie da rumcruisen, ja, die Mutter ist sehr, sehr dominant.
Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, erkennt die Trainerin aber das große Potenzial von Tonja, nimmt sie auf und trainiert sie. Und so beginnt ihre Laufbahn als große Eiskunstläuferin. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Dann sehen wir die Junge, die ist immer noch sehr jung. Wie alt ist sie dann? Das ist aber dann, zu dem Zeitpunkt wird sie von McKenna Grace gespielt. Ne? Da ist sie vielleicht 8 oder so.
Ja.
Ja. Die haben wir jetzt hier auch schon mehrfach gehabt, ne? Die Kleine. Wo hat die noch mitgespielt, Alter?
McKenna Grace hat das kleine Mädchen in,
Das hatten wir doch erst, ey.
Ja, ja, ich hatte die auch neulich.
Verdammte Axt, ey, das gibt's doch nicht.
Egal. Ich google jetzt mal nicht. Ich weiß, dass sie irgendwie das junge Mädchen gespielt hat neulich in einem irgendeinem Projekt, was ich gesehen habe oder was ich rezensiert habe.
Ja. Ach, Mann, die war bei Ghostbusters.
Ja, bei Ghostbusters war sie dabei.
Naja, klar. Mhm. Ja. Ja, und in ihrem Alter sehen wir dann, dass ihr Vater, der auch schon irgendwie der 4. von 5 oder 6 Männern ist, die ihre Mutter so im Verlauf gehabt hat, der trennt sich dann von der Mutter und lässt die kleine Tonja bei der Mutter zurück. Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann ist Tonja 15. Und wird da halt schon völlig fehlbesetzt von einer Margot Robbie gespielt. Alter, ich habe so gelacht, als Margot Robbie vor ihr steht und sagt, but I'm 15. Und ich so, what? Du siehst keinen Tag jünger als 30 aus. Obwohl sie zum Drehzeitpunkt ja wirklich erst also 26 oder 27 war, sieht Margot Robbie hier den ganzen Film über keinen Tag jünger als 30 aus. Alter, ich finde das so verstörend.
Sie hat eine Zahnspange.
Digga, die ist so viel besetzt.
Sie hat eine Zahnspange.
Weil nicht nur was das Alter angeht, ich finde auch, was die Optik angeht.
Findest du?
Ja, maßlos viel besetzt, Alter. Das ist halt wirklich für mich auch tatsächlich so das einzige Manko an dem Film, dass ich sie wahnsinnig fehlbesetzt finde.
Okay.
Ja, weil, ich meine, wir haben das beide, wir sind ja alt genug, um das damals auch mitbekommen zu haben und so. Tonja Harding, ich finde, man hat da irgendwie ein Gesicht vor Augen und die sieht einfach anders aus. Ich finde, so eine ganz junge Amy Adams oder so wäre ein guter Pick gewesen und bräuchte es halt einfach eine, die eher aussieht wie Tonja Harding, ich finde. Wirklich Margot Robbie hier maßlos viel besetzt. Und dann eben absurd einfach dieses Ding, dass die halt sie als 27-Jährige, dass die 15-Jährige spielt. Alter, chill doch.
Das ist jetzt wiederum, das ist jetzt gekauft.
Das kaufst du wirklich?
Nein, ich meine nicht, dass ich das kaufe, sondern ich meine das mit der Alterskritik, die du gerade anwendest. Das
kann Optik kann man ja finden,
das
wie
kann
man
nachvollziehen.
Will.
Die Optik, aber dass die Schauspieler nicht aussehen wie, keine Ahnung, Will Smith sieht auch nicht aus wie Ali, finde ich. Überhaupt null. Das sind so alles Momente, so, wo ich dann denke, ist es wichtig, dass die auch so aussehen wie das Ebenbild, so der porträtiert wird. Ich finde das zweitrangig. Es geht ja um die Person, wie die sich entwickelt und so. Insofern,
ja, ich finde aber, wenn, weil der setzt sich ja gerade auch mit dem Abspann, wo du dann Sequenzen hast, wo du die realen Pendants siehst, finde ich, weil der Film das bedient, setzt er sich ja schon so ein bisschen auf diesen Realismus. Hm. Und gerade dann, weißt du, wenn du das alles abstrakter gemacht hättest, fein. Aber er bringt ja den direkten Vergleich mit den Bildern am Ende, wo du ja auch siehst, weißt du, also zum Beispiel hier, ich meine, Paul Walter Hauser ist perfekt besetzt, Alter.
Ja, voll.
Sowohl optisch als auch vom Archetyp und was der so transportiert, ey, Faust aufs Auge, voll gut, Alter. Ich fand auch Allison Janney sensationell. Aber ich finde zum Beispiel auch mit der Trainerin, also sowieso, was hier so das Alter und die Timeline angeht, da haben sie sich irgendwie ein paar Mal, finde ich, echt vergriffen, weil die Trainerin, also außer jetzt in der Sequenz aus dem Heute quasi, wo du diesen Interview-Moment hast. Mhm. Ansonsten altert die ja in den ganzen Zeitsprüngen jetzt mit der jungen Tonja, die altert kein bisschen mit.
Julia Nicholson spielt die übrigens.
Ja.
Die mag ich ja auch ganz gerne.
Mhm.
Ja, Paul Walter Hauser hast du genannt. Allison Janney hat großartig, Sebastian Stan hast du genannt. Und Bobby Cannavale darf auch mitspielen. Der spielt halt einen von der journalistischen Seite, der so ein bisschen den Blick von der Presse dann auch wieder direkt in die Kamera redet, so in Interviewform.
Ja.
Und da mal so seine Ansicht der Ereignisse nochmal rekapituliert.
Ja, und die große Konkurrentin, Nancy Kerrigan, die wird von Caitlin Carver gespielt.
Mhm.
Und dann haben wir eigentlich den Hauptcast schon zusammen.
Ja.
Weil im Schwerpunkt steht natürlich Tonja Harding und eben dann auch recht schnell ihr erster Verehrer und dann auch Mann, Jeff, wie heißt er? Gillooly. Gillooly, wie auch immer. Jeff. Das ist eben die Figur von Sebastian Stan. Und mit dem kommt sie dann recht früh zusammen und kriegt von dem aber eine ähnliche Behandlung wie von der Mutter. Das heißt, die hauen sich permanent aufs Maul und irgendwie kennt sie halt auch nichts anderes. Mhm. Und das ist eine total toxische, ätzende Beziehung, die dann so parallel mitläuft mit ihrem Aufstieg bei irgendwelchen Wettbewerben. Und das große Problem, was Tonya Harding halt immer hatte, war, dass sie im Grunde so ein White Trash Ding repräsentiert und Eiskunstlauf aber halt immer dieses Classy-Image haben wollte, was sie halt nie repräsentiert hat.
Ja, genau.
Und damit hatte sie über ihre ganze Karriere zu kämpfen, dass sie immer wieder, obwohl sie eben die einzige Frau war, die diesen berühmten dreifachen Axel springen konnte, dass das nicht honoriert wurde, weil sie eben an alles drumherum nicht dem Image entsprochen hat, was die Richter da gerne gesehen hätten.
Sie hat ja die Richter dann immer konfrontiert mit dem, von wegen, so, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So, ich war doch besser als die andere und so. Ja. Wo die gesagt haben, ja, es ist halt nicht...
Es geht halt eben nicht
nur um die Technik, genau, sondern es sind halt auch andere Dinge. So. Also die haben da kein Hehl draus gemacht, warum sie nieder auf dem Siegertreppchen steht oder warum sie ihr das Leben so schwer gemacht haben.
Aber es ist natürlich, also auch wenn ein bisschen Pathos, aber es ist trotzdem ein ganz geiler Moment, finde ich, wo sie sagt, warum kannst du nicht nur ums Eiskunstlaufen gehen?
Ja, fand ich auch gut. Weil die ist natürlich aus ärmlichen Verhältnissen, die muss sich die Kleider teilweise selber nähen, weißt du, kriegt nichts irgendwie zugeworfen. Ist halt so dieses White Trash Mädchen und muss sich halt selber behaupten, so kriegt halt auf die Fresse von ihrem Mann und muss dann ihre Wunden da überschminken und so, haut aber auch mal zurück, so, weißt du, ist auch einer, die lässt sich auch nicht gerne was sagen, also die ist jetzt nicht so das Opfer, die ist nicht immer in dieser Opferrolle, sondern die schlägt auch mal zurück und klar. So und das ist halt, sind halt schon krasse Momente.
Aber ich find's geil erzählt, dass das irgendwie logisch ist, dass die dann auch bei, also durch die Art, wie sie aufgewachsen ist mit dieser missbrauchenden Mutter, dass die wie dann bei so einem Typ landet.
Ja, ja.
Weißt du, das ist halt einfach natürlich kein Zufall.
Ja, ja, voll.
Weil er ist ja auch, das ist ja das Tragische, so, dass du siehst ja, dass er sie liebt, der ist halt einfach unfähig, anständig zu kommunizieren.
Ja, ja, genau.
Und er ist recht nicht gewaltfrei. Und das wird dann halt sehr oft körperlich.
Ja, das zeigen die auch ganz gut, dass sie auch immer wieder so diese guten Phasen haben, weißt du, wo die dann super harmonieren und wo die ein tolles Pärchen sind und dann hat es wieder so aus, dann fällt er wieder in sein altes Muster.
Ja. Ja, und als es dann. Also erstmal gibt es dann das Scheitern bei der Olympiade 92 und der Vorfall, um den es ja bei Tonya Harding sowieso ausschließlich geht, der war ja dann bei den Winterspielen 94. Und darauf, also auf dieses Ereignis geht der Film dann hin. Und da spielt dann eben der beste Freund von Jeff, Sean, gespielt von Paul Walter Hauser, da spielt der eine große Rolle. Alter, das ist so ein geiler Typ.
Ey. Der ist ein Highlight. Alter, Paul Waterhauser ist der aus der Fall Richard Jewell, für diejenigen, die gerade versuchen, das Gesicht zuzuordnen.
Ja, und auch in Cruella.
Ah, stimmt, ich spiele auch in Cruella.
Zum Thema Loyalität des Regisseurs und so.
Ich kenne ihn aus Kingdom natürlich, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Aber es ist schon ein Charakter.
Ja. Guter Typ.
Bei Cruella spielt er den Hundefänger, oder?
Spielt er das? Nee. Bei Cruella ist er einer ihrer beiden Mitbewohner, die Jungs, die sie am Anfang aufnehmen, mit denen sie dann so ein bisschen durch die Straßen geht und Dinge klaut und so.
Okay.
Bei denen sie dann wohnt. Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir handlungsmäßig noch viel weiter erzählen müssen. Also man kann hier eh nichts spoilern, weil wie gesagt, der Film setzt komplett voraus, dass du weißt, wie die Nummer ausging.
Ja, ja. Aber es ist natürlich interessant, die Hintergründe zu kennen, weißt du, diese, wie das alles gekommen ist, ob das jetzt, und der, was der Film ja so ein bisschen offen lässt, ist, inwiefern Tonya involviert war in diese ganze Geschichte, in die Planung.
Na, das finde ich eh das Coole an dem Film. Er setzt eben, das meinte ich, er setzt voraus, dass du mitbekommen hast über die Medien, was passiert, also was es für einen Vorfall gab.
Ja.
Und dann hat dieser Film aber ganz unterschiedliche Erzählperspektiven und bewertet dabei keine davon wirklich, also am Ende, ja, bleibt dir selber überlassen, ob du jetzt die Version von Tonya glaubst, ob du die Version von Jeff glaubst oder die Version von Sean, weil die alle natürlich einen unterschiedlichen Blickwinkel darauf haben, wie es überhaupt zu diesem Vorfall gekommen ist.
Mhm.
Und das finde ich ganz cool. Und das wird eben unterstützt mit diesen Interviewmomenten, dass das immer auch wieder mal unterschnitten ist, die Situation aus den 90ern mit den Interviewmomenten von heute. Mhm. Das finde ich ganz geil gemacht. Das ist jetzt noch nicht Rashomon, aber es ist so ein bisschen, es geht so in die Richtung, weißt du, dass du halt einfach hier unterschiedliche
auf jeden Fall.
Perspektiven auf das, auf die Handlung hast.
Ich mochte das auch. So ein bisschen so dieses Fake-Dokumentarische auch. Mhm. Passt zum Film.
Ja. Und ich finde sowieso, wir haben es oft davon, wenn irgendwie große Kameraleute zugange sind und dass Alter. Wir dann wenig überrascht sind, was da für Bilder rauskommen. Hier haben wir wirklich ein Paradebeispiel für eine wahnsinnig geile Bildsprache ohne einen namhaften DOP. Mhm. Und deswegen, es hat einfach auch viel mit dem Regisseur und anderen Dingen zu tun. Das ist, weißt du, das ist nicht
Schnitt,
immer.
Ja, Schnitt, Regie und halt Kameramann, DOP müssen da zusammenarbeiten, ey. Und die, ich bin ja kein Fan von Eiskunstlaufen, aber wie hier das Eiskunstlaufen in Szene gesetzt worden sind, ey, bei manchen Momenten.
Wo fast sie halt so gut wie Blades of Glory.
Fast so gut, wo sie halt schon teilweise schon fast rennt über das Eis, weißt du, wo du siehst, wie die, wie sie halt so fast so, weißt du, wo sie die Beine mal hebt, so, wo sie noch nicht mal irgendwie mit den Schlittschuhen irgendwie lang schlittert. Das sieht so geil aus. Und dann diese Füße in Nahaufnahme und dazu läuft irgendwie ein Song und du denkst so, Alter, mega. Übrigens Soundtrack auch mega geil von Altonia, richtig gut. Halt alles so Musik der damaligen Zeit von Fleetwood Mac und Co. Und dann wird es ein bisschen 80er Hardrock-mäßiger im Laufe des Films. Auch so ähnlich wie bei Boogie Nights, die Musik ändert sich so ein bisschen von der Tonalität. Die wird dann rockiger und so von dem anfangs verspielten Pop.
Ja.
Auch ganz cool gemacht, so wenn halt die Story auch düsterer wird oder wenn es ein bisschen abwärts geht von den Charakteren.
Mhm.
Soundtrack mega. Eiskunstlauf-Szenen mega. Ich fand Margot Robbie richtig gut. Alice und Janie überkrass.
Ja. Wobei, also ich will auch hier wieder ihre Leistung nicht schmälern, aber ich finde, das ist wieder mal eine von diesen Rollen, wo Maske und Kostüm einen Großteil der Figur ausmacht.
Ja, durchaus.
Weil das schockt natürlich hier schon sehr, aber sie spielt das sensationell.
Dieser Topfschnitt, ja.
Ja, und dann immer diese fiesen Dinger, die da raucht.
Ja, definitiv.
Diese Zigarillos, ey, oh.
Dann der Papagei auf der Schulter.
Mhm.
Stop that. War super.
Ja, und Steven Rogers, also der Autor.
Captain America.
Mhm. Der hat ja jetzt, um das Drehbuch zu schreiben, tatsächlich dann Tonya Harding interviewt. Und darüber ist das ja auch erst entstanden, die Idee, dass wir hier diese Interviewmomente mit dem Durchbrechen der vierten Wand haben.
Mhm.
Weil der über 2 Tage in so einem schäbigen Motel 6 hat der dann Tonya Harding interviewt, weil das wohl auch erstmal so ein bisschen ein Problem war, die zu finden, weil die ist ja schon wenig ruhmreich aus der ganzen Nummer ausgeschieden. Und dann hat er die 2 Tage lang interviewt und hat dann natürlich genügend Stoff, um dieses Drehbuch zu schreiben. Aber das, weil der das eben so noch nie gemacht hat, war das für ihn halt irgendwie ausschlaggebend, das Ding so aufzuziehen. Weil ihn das sehr beeindruckt hat. Also auch wie sie da eben, die muss da super unsicher gewirkt haben.
Mhm.
Und das finde ich schon cool. Also auch eben, wie sie das aufziehen, dass du dann die ganzen Protagonisten so in ihrer Umgebung hast, wie sie halt mit der Kamera sprechen. Finde ich cool.
Voll.
Und das eben vor allem in Kombination mit diesen Momenten von damals, weißt du, zum Beispiel dieses Ding, wo die sich gerade beide übelst auf die Fresse hauen und dann dreht sie sich kurz zur Kamera um und sagt was durch die vierte Wand und dann geht's weiter. Sowas finde ich ganz cool.
Ja, ist cool gemacht. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film, muss ich auch mal sagen. Also es ist gut inszeniert, ist schnittig, ist ein bisschen so dieses Sensationsjournalismus, was ich finde, aber...
Hast du denn was zu kritisieren überhaupt an dem Ding?
Nee, eigentlich nicht. Mhm. Ich fand ihn wirklich rund.
Okay.
Bin Fan von Altonia. Ich fand ihn im Kino schon gut und finde ihn immer noch gut. Mhm. Auch bei der Zweitsichtung jetzt, ein paar Jahre später, also hat sich nichts getan. Mag den.
Mhm.
Gutes Ding. Und halt auch, wie ich finde, dass Margot Robbie sich da relativ schnell gelöst hat von diesem Wolf of Wall Street, weißt du, von diesem weibliches Eye Candy, wie sie auch danach noch in 1, 2 Filmen besetzt worden ist und dann irgendwie 3, 4 Jahre später hat so eine Rolle mit Mut zur Hässlichkeit dazu zu spielen und so ein bisschen dieses Trailer-Trash-Mädchen rüberzubringen, die halt sehr laut und vulgär ist. Ist geil. Also.
Naja, die hat hier ja auch mitproduziert. Jetzt ne, weiß man natürlich nicht, wie das alles zustande kam.
Mhm.
Ob sie hier mit die Erste an Bord war und das alles irgendwie entsprechend mit in die Wege geleitet hat oder ob Gillespie da die treibende Kraft war.
Ja, aber egal, wie es dazu kam, ich finde es auf jeden Fall gut.
Ja, aber es ist natürlich auch ein super cleverer Move. Und das meine ich ja, wenn du das halt selber mitproduzierst, kannst du das natürlich auch so ein bisschen mitlenken. Aber das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, mit gesehen an den Rollen, gemessen an den Rollen, die sie davor gespielt hat, ist das natürlich die richtige Entscheidung.
Voll, ja.
Das ist wie so ein Sean Connery, der sagt, ich habe jetzt hier irgendwie Bond gespielt, jetzt muss ich gucken, dass ich noch was anderes mache, wo ich ein bisschen was zeigen kann.
Jetzt kommt der Höhe.
Genau. Mhm. Damit dann eben, dass mir mehr Richtungen offen sind, als dass ich dann eben immer irgendwie so typecastet werde.
Und das ist natürlich gut, dass man das relativ früh in der Karriere macht oder beziehungsweise nachdem man 3-4 bekannte Filme gedreht hat und ich jetzt irgendwie 20 Jahre später versucht dann irgendwie,
klar,
dass Pauly Shore jetzt irgendwie ins Dramafach wechseln will, dass der Zug ist meistens dann abgefahren, wenn du 20, 30 Jahre schon so eine Filme gedreht hast.
Nee, muss man ihr lassen, hat sie clever gemacht, auf jeden Fall. Ich finde sie, wie gesagt, hier trotzdem wirklich überhaupt nicht optimal besetzt.
Okay, also was diesen Altersgap angeht, gebe ich dir, aber schauspielerisch, was den Rest angeht.
Nein, schauspielerisch auch nicht. Die hat es toll gespielt, verstehe mich nicht falsch. Ich finde einfach,
stört sich ein bisschen an der Optik.
Die sieht halt nicht aus wie eine Tonya Harding. Ist mal mindestens ein Kopf zu groß und sieht ansonsten auch nicht einfach so aus. Das Einzige, also was ich an ihr passend finde, ist, was sie halt glaubwürdig rüberbringt, ist dieses White Trash-Ding. Das glaubst du ihr halt voll.
Hat sich auch so, die haben ja die Haare nicht so richtig hingekriegt, so mit irgendwelchen Haarpflegemitteln und haben sie ja wohl, haben sie wohl mit Bier nachgeholfen.
Ja, ganz der Punk.
Damit das genau, damit das diese Fluffigkeit da hat, diese brauchten für die Optik.
Ich war echt überrascht, als ich gelesen habe, dass die zum Drehzeitpunkt 26, maximal 27 war. Weil, ey, wirklich, die sieht, finde ich, wirklich die ganze Zeit aus wie mindestens 30. Und deswegen ist es halt schon,
bashing,
ey, wirklich lustig, als es heißt, Mom, I'm 15. Da war so, ja, ist klar. Und ich bin 12, ey. Oh Mann. Ja, also das ist halt, wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen, wenn man was Negatives an dem Film suchen möchte, dann das.
Na, das geht ja noch.
Ja, ja, nee, das, ich finde, das ist ein grandioser Film.
Okay, dann sind wir uns ja relativ einig.
Naja, du klingst, finde ich, trotzdem verhalten begeistert. Also du sagst, ist alles gut, der gefällt dir richtig gut, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre das für dich das beste Biopic, was jemals gemacht wurde.
Du bist jetzt wieder bei der Superlative, ich wusste es, aber
du bist doch sonst auch ein Fan von Superlativen.
Naja, es muss immer gleich so, jedes Biopic, was ich sehe, muss dann das beste Biopic der Welt
immer
sein.
Immer. Wir orientieren uns immer am Maximum.
Nee, der Film ist geil. Was soll ich dir sagen? Der ist wirklich rund. Ich mag den total gerne, also da ist nichts mit Verhalten begeistert. Ich mag den gerne wirklich, der ist gut. Mhm. Aber es ist nicht das beste Biopic aller Zeiten, nein.
Ja gut, da können wir eine ganz neue Diskussion aufmachen. Was ist überhaupt das beste Biopic aller Zeiten?
Eben, ja. Das muss man dann nochmal unterteilen. Denn von wegen, ist es ein Musiker-Biopic, ist es ein Politiker-Biopic. Ich würde jetzt auch nicht hier wie hieß er denn? The Darkest Hour würde ich jetzt auch nicht unbedingt gleichstellen mit I, Tonya, obwohl beides halt Biopic-Genre sind. Mhm. Also es sind halt zwei verschiedene Schuhe.
Ja.
Aber ich bin sowieso ein Gegner davon, wegen das muss jetzt hier der Allerbeste sein oder ist jetzt hier die Nummer 1, sondern ich würde mich da sowieso ungern festlegen. Aber I, Tonya ist auf jeden Fall ein geiler Film. Ich mochte den gerne und fand auch die Zweitsichtung jetzt cool. Hm. Jetzt häufen sich hier so ein bisschen mit Captain Fantastic hier von Markus und I, Tonya, häufen sich ein bisschen meine Sehgewohnheiten, als ich so nach ein paar Jahren die Filme wieder rewatche. Das ist ja bei mir normalerweise sind da viel mehr Jahre dazwischen.
Stimmt, ja.
Ist schon abgefahren, hier 5 Jahre später wieder den Film zu gucken und schon ganz cool. Aber wenn das Filme sind, die ich mag, so wie hier, dann ist das fein.
Hm.
Captain Fantastic, nächste Episode übrigens, falls jemand mitgucken will.
Ja.
Da besprechen wir den mit einem bestimmten Quoten-Italiener, den wir damit hinzugefügt haben. Hinzu eingeladen zu diesem
ja,
Projekt.
Einer von den RRR-Fans.
Einer von denen.
Da muss er sich auch noch was anhören. So. Ich fand es ja noch spannend, dass Gillespie 93 einen Werbespot mit Nancy Kerrigan gedreht hat. Nancy Kerrigan heißt die Dame.
Mhm. Abgefahren.
Passend. Der hat da für Campbell's Soup.
Mhm.
Hat er einen Werbespot gedreht mit ihr, ey. Ja, und dann
gut getimt, ja.
Jahre später das Biopic von Tonya Harding. Das ist schon irgendwie interessant. Ja, aber ich weiß, es war wirklich so krass, ne? Nancy Kerrigan war so das All-American Girl,
ja,
die halt immer gut wegkam. Tonya Harding immer so ein bisschen der Antichrist.
Alter, auch wie kann man das, da habe ich mich auch an den Kopf gefasst, ey. wie Fuscher-mäßig diese ganze Aktion abgelaufen ist.
Das ist herrlich,
Typen,
Alter. Was
so
für Vollidioten, ey.
Dumm, Alter, wie das gestaltet ist.
Das so hat schon was sehr Lustiges.
Ja, es hat wirklich was Lustiges.
Wie planlos die da einmarschieren. Und das ist halt dann wirklich so, wie es erzählt ist. Also so ein Affektding, ne? So,
ja, total.
Okay, gut, dann so. Mhm. Und wie sie dann Sean interviewen, ey, und er halt immer noch so, ja, you know, I work with Anti-Terrorist Specialist and FBI, CIA, weiß nicht was, und alle so, but you're not.
But you're not. Und er so,
but I am.
But I am. Und dann so mehrmals so, yes, I am.
Mit so einem Fünfjährigen, ey, yeah. But you're not. So, we did some research, you're not. Und er so, but I am. But I am. Das ist Sean, so ein Highlight.
Da erzählt er, dass er irgendwie, keine Ahnung, dass er in so einem Film sogar genannt worden ist. Und die so, in welchem Film? Ja, ist
ja, nee, in Reise. In Travel so Magazine.
Travel
Alter,
Magazine.
Ich dachte, was ist das für eine Referenz, Alter? Ja, ich wurde als Terrorismusexperte bezeichnet in irgendeinem Travel Magazine, Alter. What? Ja, Sean ist herrlich von einem anderen Planeten, ja.
Aber völlig überzeugt von sich.
Mhm. Ja, also wirklich delusional auf dem Next Level.
Ja. Dazu können wir noch sagen, dass Itonia ein ziemlicher finanzieller Erfolg war. Also ein Budget von 11 Millionen gehabt und hat fast 54 Millionen eingespielt.
Mhm.
Das kann sich sehen lassen.
Ja, finde ich auch. Das ist eigentlich recht günstig, ne? 11 Millionen
ja.
Für so einen Film. Weil kommt ja dann doch schon auch ein bisschen CGI zum Einsatz.
Mhm.
Die man übrigens ganz vereinzelt sieht, finde ich. Also bei den Momenten auf dem Eis, du siehst halt oftmals, dass dann wird da halt Robbys Gesicht drauf geklatscht.
Ja.
Also du siehst halt dann öfter, dass das nicht sie ist. So.
Okay, ich habe es nicht gesehen im Film direkt, aber
so.
Man muss fairerweise sagen, dass Margot Robbie versucht hat, diesen Triple, wie heißt es?
Axel.
Den Axel, Triple Axel, ja. Genau irgendwie hinzulegen, aber es ging halt nicht, weil ja, den haben.
Also den Triple-Effekt, wo ich, da habe ich auch gedacht, also die würde die wahrscheinlich froh sein, wenn sie einen einfachen schafft.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man als Schauspieler, dass man es versucht, so, weißt du, dass man guckt, so vielleicht hat man ja da ein Talent und kriegt den alleine hin. Man versucht ja trotzdem alles irgendwie selber zu machen.
Ja.
Weißt du?
Ja, aber.
Dass man dann schnell merkt, okay, das wird nichts, das ist wieder eine andere Nummer. Und es gab ja danach auch nur 5 Eiskunstläufer, glaube ich, die den geschafft haben.
Ja, deswegen. Mhm. Das ist ja schon auch weltweit ein Ding, was es nicht oft gegeben hat. Und
richtig.
Dass dann eine Margot Robbie ankommt und etwas macht, wo sich irgendwie Jahrzehnte davor sämtliche Leute auf Olympianiveau die Zähne dran ausgebissen haben, das ist unwahrscheinlich.
Deswegen muss man hier ein bisschen tricksen.
Ja. Ja, aber eben, das funktioniert wunderbar. Deswegen, ich finde wirklich, man kann das gut mit Blades of Glory vergleichen, auch wenn das vielleicht tonalitätsmäßig nochmal eine andere Baustelle ist. Mhm. Aber so die Szenen auf dem Eis, die funktionieren gut.
Ist so cool, wo du diese 2-3 Sekunden hast, bevor es halt losgeht und sie steht halt erstmal da, weißt du, und bringt sich so in diese Pose. Und dann fängt irgendein Song an von ZZ Top, glaube ich, war das Sharp Dressed Man und so. Das ist so geil, Alter. Also die musikalische Unterlegung von dem Film, also sei es jetzt im normalen Soundtrack oder jetzt halt wirklich bei diesen Eislauf-Szenen, die sorgt bei mir natürlich auch für Gänsehaut, weil ich so ein Fan bin von Musik in Filmen und da macht Itonia auch alles richtig.
Mhm.
Ja.
Okay.
Grüße an Markus. Geht 2 Stunden der Spaß in dem Dreh. Ja. Ist aus dem Jahr 2017 und hört sich an, als wäre das eine Empfehlung von uns beiden.
Also von mir ist es zweifelsohne eine, ja.
Von mir ist das zweifelsohne auch eine.
Okay. Dann sind wir uns da dahingehend sehr einig.
Ja.
Mal gucken, ob das mit den Punkten dann auch genauso aussieht.
Das steht eventuell auf einem anderen Blatt, aber das werden wir sehen.
Mhm.
Wir lesen mal die anderen Punkte vor. IMDb gibt eine 7,5.
Ja.
Itonia hat einen Metascore von 77, Rotten Tomatoes 7,8. 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd ist hier auch bei einer 3,9.
Mhm.
Das ist alles sehr ordentlich.
So, und jetzt müssen wir raten.
Ja.
Hm.
Wer liegt vor?
Ich kann vorlegen. Ich habe jetzt heute eh nicht mehr so viel zu verlieren. Ich bin ja schon weit hinten. Ich schwanke zwischen 8,5 und 9 und sage 9.
Eine 8.
Digga! Also was ist denn heute mit dir los, ey?
Du fragst mich auch noch so, klingst recht verhalten und so hin und her. Und wo ich zu dir meine, das ist ein geiler Film. Wieso denn 9? Du bist ja heute voll euphorisch unterwegs.
Ich meine, sonst kann ich dich ja halbwegs gut lesen. Aber heute ist irgendwas im Wasser.
Es liegt wirklich an 5 Stunden Schlaf. Weiß nicht. Vielleicht
hast du wieder wenig geschlafen?
Ich habe nur 5 Stunden geschlafen. Insofern, du weißt schon, zu welcher Zeit wir auf. Insofern ist das hier...
Ja, frühmorgens.
Wir nehmen morgen
ja, für dich.
Wir nehmen morgen noch 2 Stunden früher auf. Ihr solltet das mit einkalkulieren in die Punkte.
Okay, okay.
In die Punkteradaktion.
Alles klar.
Nee, Altonia ist bei einer 8 und der war von mir bei Letterboxd mit 4 Sternen tituliert und da bleibt er auch. Das sind immer noch 4 Sterne. Mhm. Ist echt ein geiler Film. Und ich würde sagen, du bist auch bei einer 8.
Ich bin mal 9.
Du bist bei einer 9?
Ja, Mann.
Alter, okay, was läuft nie verkehrt? Ich war mir sicher, dass wir hier klingeln.
Ja, irgendwie nicht.
Abgefahren, Alter, dass du hier einen Punkt höher bist als ich. Hätte ich nicht gedacht, ey.
Sag doch,
du hast ein bisschen rumgemosert.
Alles richtig. Du, einziger Kritikpunkt, und da habe ich ja schon gesagt, die spielt es ja trotzdem super. Wenn man halt ein Bild von Tonya Harding vor Augen hat, dann ist Margot Robbie gnadenlos fehlbesetzt. Aber deswegen macht sie das ja trotzdem gut.
Abgefahren. Aber cool. Da bist du die Euphorische. Habe ich echt nicht mit gerechnet. Das ist krass.
Tja.
Habe ich mich auch mal ein bisschen abseits katapultiert.
Ah ja, also. Da muss schon noch viel passieren jetzt.
Du kratzt wieder an deinen 5 Punkten von vor ein paar Wochen,
ja,
oder was?
Ja, also ich bin gut auf Kurs. Nee, jetzt sind wir bei 2,5.
2,5, ja gut. Ja. Okay. 2,5 ist ja noch okay.
Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin.
Ja, aber ich würde sagen, wir machen nochmal.
Ja.
Jeder einen.
Mhm.
Pass auf.
Ich habe einen
Film gesehen, den du hier ein paar Mal erwähnt hast.
Okay.
Ich habe noch nie was davon vorher gehört und du hast den ein paar Mal gedroppt und hast auch, wo wir hier unsere Losthemen noch hatten, hast du den mal zwischendurch mal immer wieder in den Ring geworfen?
Also offensichtlich einer, den ich mag, oder war das immer so ein Negativbeispiel?
Nee, das war so ein Positivbeispiel von Filmen, die niemand auf dem Schirm hat, die man nicht kennt oder weiß nicht, auch so deutsche Filme, die man mal sehen sollte, die nicht alle auf dem Schirm haben. Und jetzt habe ich aus dem Jahr 2006 Schwarze Schafe gesehen.
Oh, geil.
Da staunst du, wa?
Aber wirklich?
Ja.
Wie cool. Witzig. Ich habe erst vorgestern Abend mit jemandem über den Film gesprochen. Witzig.
Jemand, der ihn auch kannte? Oder so empfehlungsmäßig?
Ja, nee, war so branchenintern quasi das Gespräch. Aber ja, geil, Alter. Oliver Ries, ich bin eh Fan.
Ja, Oliver Ries.
Ein Schweizer übrigens.
Bis wir tot sind oder frei aus dem Jahr 2020. Ist sicher vielleicht dem einen oder anderen Begriff aus der neueren Geschichte. Mhm. Aber ist ein Schweizer, ja? Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Dachte, das wäre ein Deutscher.
Nee, nee, ist Schweizer. Und ist für mich immer noch die beste Rolle von Tom Schelleck.
Obwohl er schon, naja gut, okay, komme ich später zu. Und ziemlich einen Lappen hier spielt.
Ja.
Deswegen ist es wahrscheinlich die beste Rolle für dich.
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Nee, finde ich. Da mochte ich ihn wirklich und das passiert, ist mir danach nicht mehr oft passiert.
Abgefahren. Hier haben 6 Autoren an dem Film mitgeschrieben und dazu muss man sagen, das sind 6 verschiedene Storylines, die durch diesen Film führen. Das ist so ein bisschen so episodisch strukturiert. Und die Autoren haben sich auch auf bestimmte Kapitel in dieser Story konzentriert. Also jeder hat praktisch 1 von diesen 6 Storys zu Papier gebracht.
Okay, siehst du, das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Und ich finde, das merkt man im Film nicht an.
Nee, das merkt man im Film nicht an. Das wirkt eigentlich schon aus einem Guss. Deswegen war dann schon beim Recherchieren, fand ich schon krass, dass die sich dann trotzdem so ihre eigenen Storylines da ausgedacht haben.
Ja, und interessant.
Ist, um jetzt mal wieder Hundstage zu zitieren, den ich ja jetzt wirklich ganz frisch aus dem Kopf habe, das ist ein bisschen das Berliner Hundstage. Weil du hast hier auch keine komplette Linie, wo du sagst, so, das ist jetzt die Story von dem Film, sondern du hast so Kapitel von Charakteren, die so ausgepickt worden sind, die halt direkt aus dem Leben stammen können.
Ja, das ist ein super Vergleich, weil es eigentlich beides so ein bisschen Sozialstudien sind.
Genau. Und die laufen sich dann mehr oder weniger, so ein paar von denen laufen sich über den Weg, andere wiederum nicht. Und das ist so ein kleiner Einblick, so ein Einblick in dieses Panoptikum von irgendwelchen Berliner Schnauzen.
Jetzt, ich bin so gespannt, wie du ihn findest, Alter.
Okay.
Milan Peschel. Charlotte!
Genau. Also es ist ein Berlin-Film mit Charakteren aus unserer Stadt. Ich habe schon gesagt, manche von denen kreuzen sich. Und am interessantesten von allen fand ich tatsächlich die Anfangsgeschichte, überhaupt die Storyline von Marc Hosemann. Den hat man auch vielleicht gesehen bei Vortex und Co. Mhm. Der spielt nämlich so einen Hochstapler, der so eine Dame klar macht und dann im Marriott Hotel irgendwie mit der absteigt und so tut, als wäre der übelste reiche Typ, aber in Wirklichkeit 0 Kohle hat und sein Fake-Ring auch langsam abblättert, weißt du, und versucht das zu verstecken. Sein Siegelring, den er irgendwie Familientradition seit Generationen übermittelt hat, so von seinem Vater und von seinem Großvater, von seinem Unternehmen. Und dann geht es darum, wie er in diesem Hotel diese Frau versucht flach zu legen, wie er da irgendwie eine Nummer abzieht, um das Essen nicht zu bezahlen, weißt du, und so tut, als wenn er irgendwie zusammenbricht und irgendwie eine Stecknadel in seinem Essen gefunden hat, weißt du, und die dann irgendwie aus seinem Rachen zieht und die bieten ihm dann natürlich ein Hotelzimmer umsonst an, sodass er sich da durchschlauchen kann. Mhm. Und er tut natürlich so, als wäre das eine Unverfrorenheit, wie das ins Essen kommt und so. Und die Kellner sind natürlich untröstlich und bieten ihm dann eine Entschädigung an. Und das geht so weit, also die Storyline geht dann so weit, weil der Typ braucht Kohle. Dann will der einen Versicherungsbetrug machen und überlegt hat und googelt hat in seinen Versicherungsverträgen, welches Körperteil am meisten Kohle bringt. Und wie viel es bringen würde, wenn er einen Finger, zwei Finger, drei Finger oder vielleicht die Hand. Und dann würde es natürlich mehr Geld bringen, wenn er die Hand, wenn er den Arm ab dem Ellenbogen abschneidet mit einer Kettensäge. Mhm. Aber es sieht halt scheiße aus, wenn er so einen Stumpen hängt.
Ja.
Und sein Kumpel steht da daneben und sagt so, und sieht nicht scheiße aus, wenn unter deiner Hand irgendwie direkt der Stumpen ist. Da sagt er, nee, das hat noch so ein bisschen was Cooles. Und das fand ich halt auch ganz lustig, dieser Dialog. Also die Story von ihm ist ganz geil auf jeden Fall. Die hat mir ganz gut gefallen. Und dazu muss man sagen, das ist so wie bei vielen Episodenfällen. Du hast manche Stories, die findest du cool und andere findest du wieder nicht so geil. Also es gibt so eine Story mit drei türkischen Jungs, die wollen halt irgendwie ficken, landen dann auf einer Goa-Party. Die finde ich halt nicht so prall und die Jungs sind auch so sehr plakativ gezeichnet mit ihrem Ich, was habe ich hier gemacht? Und Jalla, komm mal hier ran, ey, Bitch, und so, guck mal, was ich habe. Wo ich dann denke, so, ah, ja, die reden nicht alle so, so, weißt du.
Nur, aber guck mal, den einen davon haben wir gerade erst bei, als wir Nope geguckt haben, war der in dem einen Trailer. Wo ich noch meinte, so, ach, wie cool, guck mal, den gibt's noch.
Welcher Trailer war das?
Puh, ja.
Okay.
Ja, egal.
Zu aber, dem Zeitpunkt habe ich den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ist es der mit, den, so, ja, ist es der mit den komischen Zähnen?
Der mit den längeren Haaren.
Ja, ja, das einer ist von den drei Türken. Ja, ja, der hat ganz komisches Gebiss.
Und der andere, der ist ja mittlerweile auch schon tot.
Echt?
Ja, Mann.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Krass.
Der diese RTL-Serie dann noch gespielt hat, weiß nicht mehr, wie die hieß.
Mhm.
Naja, der ist vor, also ist schon länger her jetzt, aber der ist gestorben, ja.
Okay, krass.
Aber ich weiß, was du meinst, ja. Das, klar, das ist ein bisschen eine Sequenz, die raussticht. Aber ich finde, das ist halt ein Film. Wenn du Berlin nicht kennst, kriegst du da, finde ich, trotzdem ein ganz gutes Gefühl für das, was es hier so gibt. Und das ist ja schon auch, was ist so Club der Visionäre mäßig, so ein bisschen diese Ecke.
Ja, ja. Na klar, die waren ja auch, zu einem Zeitpunkt waren die auch im KitKat und versuchen ins KitKat reinzukommen. Weißt du, und werden da von den Türstern abgewiesen.
Ja.
Türsteher übrigens, also der Selekteur gespielt von Frank Gehring, auch ein großer Name. Ja. Also die geben sich wirklich Leute die Klinke in die Hand, die teilweise damals noch nicht so die Riesennamen sind, die sie heute sind. Aber die teilweise schon wirklich bekannt waren. Also wir sehen hier Milan Peschel, hast du schon erwähnt. Der hat hier noch eine Storyline, wo er halt so einen Besoffenen spielt, der halt im Lotto gewonnen hat und seine Freundin ist halt auf dem Boot und macht so die Moderation vom Boot und macht so Sightseeing-Touren.
Mhm.
Und da ist halt so ein Münchner Ehepaar drauf, die so voll die Snobs sind und sie verkauft sich halt als was, als auch so voll die Frau aus gutem Haus und so. Aber ihr Mann schreit halt vom Ufer die ganze Zeit rüber, so weißt du.
Charlotte!
Halt, genau, Charlotte! Und versucht halt irgendwie die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken und die denken so, was ist denn das für ein Prolet, kennen sie den? Und sie so, nee, das ist ein Nachbar und so. Und das ist zum Beispiel auch ganz sympathisch, die Geschichte mit dem Boot und dem Lotto. Also Milan Peschel zeigt dir, was er kann. Und dann sehen wir noch Mina Tanda in der Nebenrolle, sicher auch bekannt mittlerweile.
Die habe ich neulich auch angespielt.
Hast du auch angespielt? Mhm. War talentierte Dame. Und du hast schon erwähnt, es gibt eine Storyline mit Tom Schilling und Robert Stadlober.
Mhm.
Die ist auch interessant. Also die hat auch so seine witzigen Momente, aber Alter, Tom Schilling, wie der aussieht in dem Film. Boah, Alter.
Mhm.
Ich meine, du sagst zwar, das ist seine beste Rolle, aber ich konnte mich die ganze Zeit irgendwie, habe ich mich fremdgeschämt, Alter, wie der hier angezogen ist und so. Der hat halt diese offene Schirmmütze, weißt du, die halt oben offen sind, wo die Haare rausgucken.
Ja.
Hat halt so ein komisches Schweißband und so weiter, weißt du. Und irgendwie so ein T-Shirt, der sieht halt wirklich so hängen geblieben aus im Jahr 94, obwohl das schon 10 Jahre später spielt. Richtiger Lappen.
Ja.
Richtiger Lappen einfach.
Aber auch, also diese Dialoge finde ich halt ganz cool. Zwischen ihm und Robert Stadlober.
Ja, ja, ein paar Dialoge sind cool. Robert Stadlober spielt auch einen Schwulen und die beiden sind da trotzdem befreundet so. Also der macht halt schon seine Sprüche von wegen so, ja, du willst jetzt in den Po gepiekt werden von dem gefällt dir die oder also so auf der Art, aber nicht so diese Schwulenfeindlich, sondern das wird einfach hingenommen. So, der ist halt schwul fertig, ja. So weißt du. Und der sagt ja auch so, ja, ich finde den einen ganz geil, so der da oben wohnt und so irgendwie so ein Künstler und so, da führt er die Story dann auch hin. Und das finde ich auch ganz geil, wie der gezeichnet worden ist. Dass halt nicht redet wie ein Schwuler oder so, weißt du, oder so komplett plakativ inszeniert ist, sondern Robert Stadlober spielt ihn halt, er ist einfach nur schwul, so weißt du. Ansonsten ist er ganz normal.
Ja.
Dann gibt es noch so eine Szenerie mit zwei Satanisten, die wiederum geht schon in einen Bereich, wo ich sage, so geschmacklos hätte die jetzt nicht unbedingt werden müssen für den Film. Das finde ich ein bisschen dumm. Das ist halt so ein Humor, der hat vorher im Film keine Rolle gespielt. Weil das auch gegen Ende passiert, so, wo ich sage, ja, muss nicht sein.
An die Story konnte ich mich gar nicht mehr erinnern.
Mit der Oma?
Ah, stimmt, da war was mit den Satanisten. Ja, ja.
Ja, das fand ich dann so ein bisschen daneben. Und fürs zukünftige Punkteraten jetzt von diesem Film, sei vorausgeschickt, ich weiß natürlich zu schätzen, dass das ein sehr kleiner Film ist. Das die keine Filmförderung gekriegt haben in irgendeiner Form, dass der in Schwarz-Weiß inszeniert worden ist. Niemand diesen Film bekam Gage. Das heißt, alle, die hier mitgespielt haben, haben das wirklich nur aus Liebe oder Support für den Regisseur gemacht und für das Projekt an sich.
Ja, ist ein super kleiner Film, klar.
Ist ein sehr kleiner Film. Insofern, auch wenn man hier teilweise große Namen hat, das, hier steckt kein Geld hinter. Und das weiß ich natürlich auch zu schätzen, dass ich sage, die haben hier mit kleinen Mitteln haben die hier diesen Film gemacht und der ist nicht perfekt, der ist nicht rund. Aber man kann ihn machen.
Ich erwähne ihn ja auch nur immer wieder, weil das für mich eben ein sehr gutes Beispiel ist für, du kannst eben auch einen geilen Film mit sehr wenig Geld machen, der halt irgendwie Herz hat.
Ja, und, hat er.
Weil das ist natürlich jetzt nicht der Untergang, oder? Also, weißt du, das ist jetzt nicht das große Kino.
Nee, aber es gab auch andere Filme aus deutschen Landen, die halt ein Riesenbudget hatten und die halt viel, also sowas wie Fuck You Goethe.
Ja.
Weißt du, da hast du kein Herz. Und ja, das ist halt konstruierte Scheiße und ist halt Plastik. Und hier ist so ein Film, der ist wesentlich kleiner und der ist nicht perfekt, aber ja, wenn die dem Regisseur hier das Budget geben würden, weißt du, und der könnte diesen Film heute machen, so mit einer ganz anderen Szenerie, wer weiß, was der hier für einen Film hinlegen würde. Mhm. Also.
Ja, und für mich hat er eben irgendwie es geschafft, so den Kern von Berlin oder eben einfach so ein paar Facetten, die Berlin halt ausmacht, ganz geil auf Film zu bannen. Also das, was eben viele bei Oh Boy so toll fanden.
Da hast du gesagt, das ist halt nicht, das ist so, so, das hast du mal gesagt, dass so würde jemand Berlin inszenieren, der nicht aus Berlin kommt, oder?
Genau. Und ich meine, Oliver Ries ist jetzt auch nicht aus Berlin. Mhm. Aber der hat das eben, finde ich, ganz gut hinbekommen.
Ja.
Wie siehst du das?
Finde ich auch. Also die Essenz der Hauptstadt hat er schon gut gemacht. Und auch so dieses von wegen, wie Berliner halt so zu so Münchner Touris auch so sind.
Ja, weißt eben, die Mentalität halt. Ja.
Die Mentalität und genau, dass sie trotzdem am Ende so ihre Berliner Schnauze halt durchsetzen, auch wenn die erstmal versuchen, sich anzupassen und sich mit dem zu unterhalten, aber dann merken so, ach, sind Vollidioten, mit denen will ich sowieso nichts zu tun haben. Ja. Ist schon
irgendwie ganz ja auch diese Atzen da in der einen, also in dieser Partysequenz. Klar ist das irgendwo drüber, aber das sind halt auch Jungs, also die sind ja schon öfter begegnet.
Ja, ja.
Weißt du, so Jungs kennst du halt.
Aber es ist, dieser Drogentrip ist übrigens ganz geil inszeniert am Ende, so in diesem,
ja,
in diesem Goa-Camp, den mochte ich auch. Aber es sind schon teilweise wirklich Karikaturen, wie sie so, also wie sie inszeniert worden sind. Ich habe schon wieder hier so dieses typisch deutsche, gerade so diese Goa-Mädchen, weißt du, die so halt extrem Hippie und extrem auf Yoga und Meditation sind und dann sitzen die im Auto neben denen, weil sie irgendwie von denen mitgenommen werden und die wollen ficken und die beiden sind halt so voll, weißt du, so voll, wie heißt das? Naja, halt so voll spirituell drauf.
Esoterisch meinst du?
Ja, so esoterisch, genau, das Wort habe ich gesucht. Mhm. Sind halt voll esoterisch drauf und das ist so ein bisschen Klischee.
Ja, ja, nee, sehr viel. Ja, sehr
viele Charaktere sind halt sehr
überspitzt dargestellt, klar.
Auch dieser Künstler, weißt du, dieser Schwule, wo dann Robert Stadlober und Tom Schilling, die ihm dann irgendwie beim Umzug helfen.
Ach stimmt, die helfen ihm beim Umzug.
Das ist auf jeden Fall auch so ein Charakter, wo ich denke, pff, ist nicht so geil. Aber man verzeiht dem Film einiges dadurch, dass der halt sehr sympathisch und sehr klein ist. Dazu muss man sagen, der ist in Schwarz-Weiß inszeniert worden. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, also komplett hier alles ist in Schwarz-Weiß. Es hat so ein paar Farbsegmente, die dann hervorgehoben werden, wo so zum Beispiel der Ring kurz mal leuchtet oder so.
Ach, okay.
Weißt du, oder irgendwie mal irgendwie eine Pflanze oder irgendwas, was jetzt gerade mal in so einem Bild ist, wird dann auch mal in einer anderen Farbe dargestellt.
Mhm.
Aber ansonsten ist er in Schwarz-Weiß.
Mhm.
Ja, kam rüber, wie ich den fand. Also jetzt nicht der überkrasse Film. Aber ich konnte mir den gut angucken und muss sagen, so ein bisschen Credits natürlich für Hauptstadt und für kleinen Film hier einen Daumen raufgelegt. Ansonsten wäre er wahrscheinlich einen halben Punkt unter meiner Bewertung, wie sie jetzt gelandet ist.
Okay.
Aus dem Jahr 2006, geht 94 Minuten und ich komme mal zu den Punkten. Da habe ich natürlich nicht allzu viel gefunden. Es gibt eine IMDb-Bewertung, die ist bei einer 6,5 und es gibt eine Letterboxd-Bewertung, die ist bei einer 3,2. Alles andere nicht vorhanden.
Na klar, das ist wirklich ein kleiner Film.
Eben.
Aber finde ich cool, dass du den gesehen hast.
Ja, siehst du? Das ist zum Beispiel ein Film, den du hier ab und zu mal erwähnt hast, wo ich gesagt habe, komm.
Ja, sehr schön.
Gucken wir mal, was der Lee hier so droppt.
Und es klingt ja jetzt auch nicht gerade danach, als würdest du das übelst bereuen, den geguckt zu haben.
Nee, nee, war es nicht. Das war fein.
Ja, ich sag, du bist bei 6,5.
Also 6,5 wäre die Ursprungsbewertung wahrscheinlich gewesen.
Nein, du bist bei 7.
Ohne den Berlin-Credit. Mhm, okay. Genau, ich habe ihm tatsächlich noch eine 7 gegeben, weil ich gesagt habe, komm. Dafür, dass er mit so kleinen Mitteln letztendlich einen recht sehenswerten Film gemacht hat. Ansonsten bist du mit der 6,5 eigentlich goldrichtig, aber das ist jetzt wirklich der Berlin-Bonus.
Mhm. Ja, fein. Kann ich nachvollziehen.
Cool. Ja, so viel höher wärst du wahrscheinlich auch nicht. Du bist ja auch nicht bei einer 9 oder so.
Nein. Nee, das wäre, glaube ich, auch. Ich wäre auch bei 7 oder 7,5 vielleicht sogar, aber.
Ja, ja, ja.
ist bei mir jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe.
Ja, ist nicht alles geil, aber ist sympathisch. Unterm Strich ist es wirklich sympathisch.
Ja. Alright.
Cool.
Ja, das ist jetzt Kontrastprogramm, weil das ist schon wirklich eher so ein Blockbuster, was ich jetzt bringe. Mhm. Tatsächlich, glaube ich, auch noch aktuell im Kino, aber jetzt eben auch im Stream. Von der Warner Animation Group, DC League of Super Pets. Der nächste animierte Film.
Ja.
Mit der schönen Tagline, Sit, Stay, Save the World.
Auch nicht schlecht. Jetzt ja. Habe ich gar nicht erwähnt, Fitting in is overrated, ist die Tagline von Itonia, die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Fitting in is overrated mochte ich auch ganz cool, die wollte ich eigentlich vorhin erwähnen.
Naja. So, und das eben ein animierter Film von Warner, der 90 Millionen gekostet hat.
Ordentlich. Das ist mehr als schwarze Schafe auf jeden Fall.
Ja, ein bisschen mehr, ja. Und ein Film aus dem DC-Universum, der halt auch auf Comics basiert, zumindest lose, also hier viele der Charakteren gibt es wohl auch in den Comics. Da bin ich allerdings raus. Also von den Super Pets habe ich nie irgendwelche Comics gelesen.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, okay.
Dass es da Comics von gab, überrascht mich jetzt ein bisschen, weil
na, anscheinend.
Normalerweise habe ich einen guten Überblick über die DC und Marvel Comics, aber die sind komplett an mir vorbeigegangen. Krass.
Ja, ist auch, glaube ich, wirklich eher für Kinder. Also dieser Film auch hier, ne, ab 0 Jahren freigegeben, ist definitiv ein Kinderfilm. Aber finde ich schon auch wieder einer von denen, der hin und wieder wirklich so den ein oder anderen Gag bringt, der definitiv an Erwachsene gerichtet ist. Mhm. Das finde ich ja immer ganz cool. Ja, die Handlung. Also Superman und der Rest von der Justice League, die werden gekidnappt. Weil, wie erzähle ich das jetzt? Also die erzählen, am Anfang wird etabliert, dass Superman eben seinen Hund hat, namens Krypto. Also es gibt tatsächlich auch ganz am Anfang die Anfangssequenz, wie Krypto, also der Planet, zerstört wird und wie der junge Superman gerade noch von seinen Eltern in dieser Kapsel Richtung Erde geschickt wird. Mhm. Und im letzten Moment springt aber Krypto, der Hund, auch noch mit rein in die Kapsel und ist dann eben mit ihm mitgeflogen. Und dann erzählen ihnen einen erwachsenen Superman, der von seinem Hund geweckt wird, weil er eben Gassi gehen möchte oder fliegen möchte eher. Und dann sind das schon so die üblichen Hundemomente halt. Also das machen, das ziehen die schon ganz geil durch, dass auch, obwohl wir hier quasi mit Superheldenhunden zu tun haben.
Sind es immer noch Hunde.
Sind es immer noch Hunde, ja. Die eben auch halt spielen wollen und die ihren Besitzer über alles lieben und uneingeschränkt vor allem. Also diese bedingungslose Liebe, die ist hier auch immer wieder mal Thema. Ja, und so wird halt erstmal so ein Alltag etabliert, dass Superman da durch die Gegend fliegt und Krypto immer wieder mal dabei ist und ihm auch hilft bei seinen Einsätzen. Und dann ist erstmal alles fein. Parallel dazu wird so eine Auffangstation von Tieren gezeigt, die da in Käfigen gehalten werden. Und die reden untereinander. Und da ist ein Hund, Ace, der versucht auch immer wieder auszubrechen aus seinem Käfig und kündigt auch immer an, so, wenn ich uns hier alle ausgebrochen habe, dann gehen wir auf so eine Farm. Und der beschreibt immer wieder, wie toll das auf dieser Farm ist. Und das ist eigentlich so der Ort, wo die alle hinwollen. Mhm. Weil da gibt's halt, kannst du frei rumrennen und alles ist grün und brauchst dir um nichts Sorgen machen. Das ist so das gelobte Land, was irgendwie die Hoffnung von diesen gefangenen Tieren da darstellt. Und unter diesen gefangenen Tieren ist auch ein Meerschweinchen. Und das Meerschweinchen, das ist nackt, also das hat kein Fell mehr, weil das war so ein Versuchskaninchen im Grunde. Wie heißt es? Auf Englisch ist es ja ein Guinea Pig, aber ist das auf Deutsch? Sind es Versuchskaninchen, ne? Also mit Meerschweinchen gibt es da kein Pendant.
Nee, Versuchsmeerschweinchen ist mir neu.
Ja. Hm. Aber es war eben genau das. Also Lex Luthor hatte eine Menge Meerschweinchen, an denen der rumexperimentiert hat. Und Lulu war eins davon.
Deswegen ist im Original wahrscheinlich dieses Wortspiel mit Guinea Pig und so.
Ja, klar.
Kann ich mir vorstellen, was im Deutschen natürlich keinen Sinn macht.
Ja. Und Lulu ist aber wahnsinnig schockverliebt in Lex Luthor und war halt hat die Zeit, die Lex Luthor mit Lulu verbracht hat, irgendwie maßlos überinterpretiert, weil der hat halt an Lulu rumgetestet und Lulu dachte, wir arbeiten hier zusammen an der Eroberung der Welt. Und hat sich das eher so als Team vorgestellt und wird dann aber irgendwann aussortiert. Und aber auch das hat da keinen Bruch zur Folge gehabt, sondern Lulu ist immer noch der festen Überzeugung, Lex Luthor ist mein Mentor und Besitzer und die Person, die mich über alles liebt. Und so ist Lulu aber auch immer wieder in diesem Gespräch mit den anderen Tieren mit so krassen Verschwörungstheorien unterwegs und bastelt dann auch so eine Gerätschaft.
Okay.
Und parallel dazu sehen wir dann aber, wie Lex Luthor gerade versucht, die Justice League platt zu machen. Und das passiert darüber, dass der so eine Art Kryptonit, aber in Orange, also das ist auch orangenes Kryptonit, das holt er dann. Also es kommt auch Kryptonit zum Einsatz, um natürlich Superman platt zu machen, aber dieses orangene Kryptonit soll Lex Luthor selber in Superkräfte verleihen. Deswegen hat er da riesentechnischen Aufwand betrieben, um diesen riesen Meteoritenähnlichen Stein zur Erde zu ziehen mit diesem orangenen Kryptonit, um Superkräfte zu bekommen. Als er den aber hat, stellt er fest, nichts passiert. Das heißt, die Rechnung ist nicht aufgegangen, er hat keine Superkräfte. Wer stattdessen Superkräfte bekommt, sind die ganzen Tiere. Beziehungsweise erstmal primär Lulu, weil bei dieser Auseinandersetzung mit Superman und der Justice League zerbricht dieser Meteorit und so kleine Teile davon fliegen dann durch die Gegend. Und Lulu hat sich da eben in ihrem Knast so ein Gerät gebaut mit so einer Kurbel, alles zusammengebastelt aus irgendwelchen Einzelteilen und zieht dann, das ist dann wie so ein Tractor-Beam, zieht dann diesen Bruchteil von diesem orangen Kryptonit zu sich. Das Ding landet in dieser Auffangstation und Lulu hat die krassesten Superkräfte und wie wir dann im weiteren Verlauf feststellen, alle anderen Tiere, die da anwesend waren, aber auch noch.
Ah ja.
Und so hilft Lulu Lex Luthor dabei, die Justice League eben zu kidnappen. Das ist dann ja die Prämisse des Films, dass die gefangen sind und jetzt muss sich Krypto aufmachen, Superman und die Justice League zu befreien. Und dabei kriegt er dann natürlich Hilfe von den anderen Tieren aus dieser Auffangstation, weil die haben ja auch alle Superkräfte abbekommen. Und da haben wir dann eben Ace. Das ist die Figur, das ist dieser Hund, der sich immer wieder befreien will. Das sieht irgendwie auch aus wie so eine Mischung aus Boxer und Pitbull. Der wird von Kevin Hart gesprochen. Krypto, der übrigens auch gerne mal Bark Kent genannt wird. Der wird von Dwayne Johnson gesprochen. Die beiden haben wir in der Kombo natürlich schon oft erlebt. Lulu, die hier im Grunde dann die Antagonistin ist, die wird von Kate McKinnon gesprochen. Die es aber super macht, finde ich. Dann haben wir John Krasinski, der spricht Superman. Und die Tiere, die dann noch zum Einsatz kommen, da haben wir erstmal ein Schwein. Das kann dann durch die Superkräfte, die es bekommen hat, kann das seine Größe verändern. Das dauert eine Weile, bis sie das im Griff hat. Das Schwein heißt PB und wird von Vanessa Bayer gesprochen, die ich eh feier. Die ist auch voll oft in irgendwelchen Apatow oder McKay-Produktionen oder so. Ich kenne die primär aus Comedy.
Okay.
Und finde die schon sehr lustig. Die ist dann auch so eine, die kommt dann zu den Synchroaufnahmen im Wonder Woman-Kostüm, ne? Also eine von der Sorte. Weil PB ist halt maßlos Wonder Woman-Fan. Kennt alles über Wonder Woman und weiß da bestens Bescheid. Aber mein persönliches Highlight ist Merton. Merton ist eine Schildkröte. Und wird von Natasha Lyonne gesprochen. Jetzt rate mal, welche Superkraft die Schildkröte abbekommt.
Wahrscheinlich ist sie plötzlich super schnell.
Natürlich.
Die schnellste Schildkröte der Welt.
Oh, das hat schon wirklich, das sorgt für verdammt viele lustige Momente, weil am Anfang ist Merton, so heißt die Schildkröte, halt auch noch Mörder kurzsichtig.
Okay.
Und flitzt dann immer irgendwo hin und flirtet dann so einen Helm an, den sie auf irgendeiner Baustelle liegend gefunden hat, so, und glaubt halt, das wäre eine Schildkröte und so. Solche Geschichten. Dann gibt's noch so einen Squirrel namens Chip. Der wird von Diego Luna gesprochen.
Das ist ja krass besetzt, ey, was die Sprecher angeht. Alter Falter.
Lex Luthor wird von Marc Maron gesprochen. Den hatte ich neulich hier bei The Bad Guys. Da war er ja Snake. Hier spricht er Lex Luthor. Und das ist schon auch eins der Highlights. Batman wird von Keanu Reeves gesprochen.
Oh.
Hey, und dann, Alter, also wie gesagt, das Line-Up hier ist immens. Weil Lulu schert dann irgendwann sämtliche andere Meerschweinchen um sich rum und die kriegen dann auch Superkräfte. Und dann gibt es da zwei, die so ein bisschen hervorstechen, weil der eine brennt und der andere ist aus Eis oder kann halt Eis um sich schmeißen, so sind dann halt Feuer und Eis. die werden von Thomas Middleditch und Ben Schwartz gesprochen. Die man ja eben in der Kombi auch echt kennt. Dann haben wir Olivia Wilde noch, Yvette Nicole Brown,
Alter.
Jermaine Clement, David Dix, Keith David, keine Sendung ohne Keith David.
Keine Sendung ohne Keith David.
Dan Fogler, Lena Headey, Alfred Molina, Jamila Jamil, das ist hier die aus The Good Place.
Ja, aus The Good Place, ja. Ja. Alter, was?
Das Line-Up hier, da schnallst du ab.
Das ist wirklich krank.
Ja.
Abgefahren.
Und dann hast du natürlich sämtliche Superman oder Justice League Referenzen, weil die ja auch alle eben auftauchen. Weißt du, so Krypto hat dann natürlich auch eine Verkleidung in Form einer roten Brille, wie Superman. Ist dann total irritiert, dass Ace ihn die ganze Zeit erkennt, obwohl er diese Brille trägt.
Damit wird auch gespielt, ja.
Ja, ja, und dann hast du dann natürlich auch so das alte John Williams Theme, was immer wieder mal einsetzt und so. Ja, also der Film hat definitiv was, das ist aber auch hier wieder ähnlich wie bei The Bad Guys, du kommst nicht rum, immer wieder festzustellen, dass das natürlich ein Film für Kinder ist, weil er dann schon so an der einen oder anderen Stelle halt wirklich das sehr generisch macht, aber vereinzelte Figuren machen hier schon sehr viel Spaß, also mit der Schildkröte hatte ich echt eine Menge Spaß und eben die beiden Meerschweinchen hier, so Thomas Middleditch und Ben Schwartz, die sind schon auch recht cool, also
mit der Schildkröte, der lief Spaß.
Ja, irgendwie ist das, ich weiß nicht warum, ey, das war so wie bei, hier, wie hieß der, Ab durch die Hecke auf Deutsch, ganz schlimm.
Ja, ja, Ab durch die Hecke hieß der.
Da gab es doch auch das eine Eichhörnchen, was ist dann irgendwie auf Red Bull oder auf Kaffee oder so, ne?
Ja, ich glaube auf Energy Drinks.
Ja.
Irgendwie sowas.
Und bewegt sich dann halt irgendwie so flashmäßig und die Welt um ihn rum ist irgendwie mörderisch, das fand ich auch ein Highlight.
Ja, super lustig. Aber den Film mochte ich allgemein, ich finde den ganzen...
Ja.
Das war ein ganz cooler Animationsfilm.
Fand ich auch. Ja. Regisseur, Jared Stern. Ganze 3 Credits. Mhm. Darunter Happy Anniversary, den man vielleicht kennen könnte. Aber der hat das auch geschrieben und hat halt schon einiges für die Lego-Reihe geschrieben. Also Lego Batman ist von dem und Lego Ninjago und sowas.
Okay.
Ja. Zusammen mit John Whittington hat er das Ding geschrieben. Auch Co-Regie übrigens von Sam J. Levine. Also das haben wir öfter mal bei so animierten Filmen, dass es da irgendwie 2 oder mehr Regisseure gibt.
Hm. Stimmt, sind öfter mal Teams.
Ja. Und ja, das ist kein Highlight, der Film, aber den kann man auf jeden Fall gut machen. Mhm. Ist wahrscheinlich sogar ein Ticken zu lang mit einer Stunde 45. Aber also Production Value merkt man hier natürlich auch.
Ja.
Da geht es schon gut rund stellenweise.
Steckt schon was hinter.
Ja, und ich meine, du magst ja Kate McKinnon nicht, aber die...
Nicht sonderlich.
Also, weil die ist wahnsinnig sarkastisch unterwegs. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Die droppt halt wirklich viele Sprüche, wo man gut drüber lachen kann.
Okay.
Weil das auch zum Teil sehr selbstironisch ist oder auch so ein bisschen ironisch auf dieses ganze Superhelden-Ding und so. Mhm. Ja, das mochte ich. Batman, Alter. Ja.
Aber Keanu Reeves Stimme passt schon ein bisschen zu. Also ich kann mir vorstellen, dass er gut Batman synchronisiert.
Ja, ja, super.
Weil er kann ja auch dieses tiefe, bedächtige und so. Das ist schon eine gute Stimmfarbe für den dunklen Rächer.
Am gewissen Punkt, wo die dann eben alle gefangen sind, fangen die dann alle so ein bisschen an, ihre Geschichte und auch ihr Verhältnis zu Haustieren zu erzählen. Hm. Und Batman fängt halt an, so ein bisschen seine Origin-Story zu erzählen und alle anderen gucken ihn nur so an, so nach dem Motto, Alter, wie am Arsch bist du denn? Also, weil er halt echt rüberkommt wie der übelst depressive, gestörte Typ. Ja, DC League of Super Pets. Die Punkte. 7,6 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 56, Rotten Tomatoes von der Kritik 6,4 und vom Publikum 4,3. Da ist ja alles dabei. Letterboxd 3,2.
Mhm.
Das ist nun wirklich alles ein bisschen durcheinander hier. So, und jetzt du. Viel kann hier nicht passieren, Gess.
Ja, es klingt nach einer 7.
Das ist eine 7.
Das ist eine 7.
Ja. Damit hast du diese Episode souverän für dich entschieden.
Habe ich ausgeglichen.
Ey, aber hallo. 3-1.
Ui.
Nach okay. Punkten, deswegen sage ich, souveräne Vorstellung.
Ja, so deutlich ist selten auf meiner Seite.
Ja.
Meistens schaffe ich ja gerade mal so einen halben Punkt irgendwie den Sieg nach Hause zu schaukeln an einem Tag, aber dass ich hier 2 Punkte Abstand ist schon äußerst selten, ja. Das stimmt.
Ja, läuft.
Naja, mal gucken, 1-1, da kann ich noch nicht von laufen behaupten, aber vielleicht werde ich ja nochmal zur Konkurrenz hier.
And I will laugh in the faces of those who doubt me.
Vielleicht hast du es jetzt auch im Laufe der 200 Episoden, die wir schon aufgenommen haben, vielleicht bist du jetzt auch in der Spur, dass du Sachen gut besser erklärst. So. Vielleicht bist du jetzt...
Sind wir endlich an dem Punkt angekommen,
vielleicht sind deine Erklärskills jetzt so weit gekommen, dass ich auch mal die Punkte richtig raten kann. Da sind wir.
Und wie erklärst du dann, dass ich heute bei dir echt ein paar Mal derbe daneben lag?
Ja, vielleicht lass meine nach. Das kann natürlich auch sein. Geht doch umgekehrt, der Prozess.
Siehste? Ja, eben. Na,
ja,
geil.
Ja, aber Publikum hat 7 Projekte heute bekommen für diese Dienstagsepisode.
Mhm.
Das ist schon eine der fetteren Vorschaubilder.
Ja.
Und wenn diese Episode erscheint, dann kam gestern unser neues Bewegtwannhausen-Bash und Ründchen.
Mhm.
Da hat nämlich Erik gespielt gegen
Dennis.
Gegen Dennis hat er gespielt, ja genau. Ich muss gerade überlegen, wer der Gegner war. Natürlich, unser Praktikant Dennis. Und wer sich da durchgesetzt hat, das werden wir natürlich nicht verraten, aber gerne bei YouTube reingucken. Da läuft gerade ein Quiz und das ist die erste Runde der neuen Begegnung. Also der zweiten Runde praktisch. Das erste Match der zweiten Runde, so wäre es.
So rum, ja.
So macht Sinn.
Mhm. Ja, guckt da auf jeden Fall rein. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert das, schaltet euch irgendwelche Benachrichtigungen ein, damit ihr da auch nichts verpasst.
So sieht's aus, ja.
Alright, hast du noch was?
Wo es geht. Nee, ich habe nichts mehr. Ich würde sagen, wir weisen noch darauf hin. Alles andere ist nächste Episode mit dabei. Wir reden über Captain Fantastic. Da könnt ihr auch noch mitgucken. Haben wir schon erwähnt. Und ansonsten glaube ich...
Ah, wir reden noch über 2 Filme mit ihm, ne?
Ach ja, stimmt. Wir reden noch über The Room.
Richtig.
Mit, genau, von Tommy Wiseau, der Room. Nicht hier mit Brie Larson. Nicht, dass ihr das beinharte Drama guckt, sondern das ist wirklich dieser...
Ja, es ist auch ein beinhartes Drama, Alter.
Tja, da muss ich mal mit Adam Bomb ein Hühnchen rufen. Warum der uns einen Film aufträgt, dem er 1 Stern bei Letterboxd gegeben hat, das kann doch nur Boshaftigkeit sein. Anders kann man das nicht erklären.
Na, ich glaube, das ist schon...
Das ist kein Herzfilm.
Nee, das nicht. Aber es ist natürlich schon ein sehr besonderer Film. Und ich habe es ja dann gleich gemacht und habe mir wirklich noch The Disaster Artist angeguckt.
Interessant.
Und deswegen, ich glaube, den werde ich bringen, weil das könnte eine interessante Diskussion werden.
Ja, das wäre natürlich ein cooles Double, ja, dann ja. Beiden Filmen.
Weil der ist in der Kombination, ist es schon auf jeden Fall mal ein interessanter Film.
Mhm.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Dazu dann mehr in der nächsten Episode.
Alright.
Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal raus.
Wunderbar.
Tschö.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.